Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 516. Heute mit dem Jahresausblick auf 2023. Wie wird sich das Wrestling und das Geschehen bei WWE und AEW verändern? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Und der David Kloß von MannTV ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo.
So, Kai, was war das denn bitteschön für eine Woche hier? Was ging denn da wieder ab? Twitter und
so. Ach du meine Güte, es war, ja, es hat alles so schön zusammengefasst, ne? Also es war natürlich schwierige News. Das größte Ding, namentlich die Sache um Vince McMahon, um sein großes Comeback, das größte Comeback des Jahres, obwohl wir erst 12 Tage im Januar sind. Und der schon unter Dach und Fach Verkauf von WWE an den Saudi-Arabien Investmentfonds.
Zyniker.
Es, ja, also es war ganz viel mit News, mit Fake News, mit Clickbait News. Es war verrückt.
Ja, David, wir haben den Rückblick ja gemacht. Entschuldige, wenn ich übers Wort fahre hier. Wir haben den Rückblick ja gemacht und haben gedacht, Mensch, 2022 kann ja gar nicht mehr bekloppter werden. Und 2023 legt da sofort nochmal eine Schippe drauf in den ersten Tagen.
Ja, vor allen Dingen haben wir ja auch noch, beziehungsweise ich persönlich gesagt, als du gefragt hattest, ja, wie blickst du auf das Jahr zurück? Manch ja nur großkotzig, ja, sowas werden wir als Fans nicht mehr so schnell wiedererleben. Da kam der Januar. Einfach so bang, 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 alles nacheinander. Ich finde es halt auch schlimm, also jetzt bei der Ausgabe müssen wir ja trotzdem während der Aufnahme Angst haben, dass gerade wieder was Neues rauskommt und das, was wir sagen, jetzt wieder eigentlich relativiert wird, weil es kommt ja immer mehr raus, dann liest du auch nicht nur das mit dem Kauf, dann vielleicht doch nicht, dann, nee, dann ist doch gar nicht bestätigt, okay, das, und dann liest du, ja, Stephanie McMahon ist raus, dann liest du aber, ja, jetzt wurde aber raus enthüllt, wie sie rausgegangen ist, wie der Plan war, wie es zeitlich genau abgelaufen ist, dann liest du einfach, dass ein Aktionär Vince verklagt und dann liest du die Vorwürfe, was da war und du weißt einfach gerade gar nicht, was überall passiert ist.
Ja, turbulente Zeiten auf jeden Fall. Wir werden trotzdem mal schauen, dass wir heute einen Ausblick auf 2023 wagen, da auch der Fokus auf WWE und AEW, Personalien, Großveranstaltungen und so weiter und so fort, was da alles auf dem Plan steht. Wir waren ja auch sehr fleißig, der Max und ich haben ja wirklich einen großen Podcast zur Personalie Vince McMahon abgeliefert. Da fehlt natürlich das Ausscheiden von Stephanie McMahon drin, aber ich empfehle trotzdem, da euch allen nochmal reinzuhören. Also der kam herausragend an, muss man dazu sagen. Markus hat sich da auch selbst übertroffen, was die Recherche angeht. Gerade was die Diskussion um die TV-Sender angeht, wo man da hingehen könnte, beziehungsweise möglichen Käufer auch. Sehr, sehr interessant, weil wir wirklich da en Detail nochmal drauf eingehen, wer die einzelnen Mitbieter quasi sein könnten, wer bringt überhaupt das notwendige Kleingeld mit und so weiter und so fort. Also das kam auf jeden Fall sehr, sehr gut an, deswegen da nochmal die große Empfehlung, genauso die Empfehlung natürlich auch an der Stelle Richtung Supporterbereich. Da geht erstmal ein Dankeschön raus an den Sebastian, der sich eine Jahresmitgliedschaft gesichert hat, der war vorher schon normaler Supporter, der hat aufgestockt, Dankeschön dafür, das gibt uns natürlich dann auch eine gewisse Sicherheit und ja, wir hatten jetzt zuletzt eine neue Episode Monday Night Watch. Wir hatten jetzt den zweiten Teil vom Interview mit Tassilo Jung von der WXW. Der erste Teil ist zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt gerade eben online gegangen, auch auf YouTube mit Video. Auch da hat der Markus nochmal ordentlich draufgepackt, also schaut da gerne rein. Nächster Interviewgast wird übrigens der Oliver Kopp sein beim Markus. Und das Interview ist schon aufgezeichnet. Oliver Kopp, der ist einer von den Moderatoren bzw. Kommentatoren von AEW hier in Deutschland, der kommentiert auch Impact, der hat MMA kommentiert ganz viel, der hat einen Wrestling-Manager entwickelt und ist generell jemand, der natürlich da sehr umtriebig ist und Markus meinte, die haben beide knapp 2 Stunden miteinander gesprochen, also auch das dann was auf euch wartet, also freut euch da drauf. Ich würde sagen, wir starten dann jetzt hier einfach durch, weil all das, was ich jetzt hier erzähle, kennt er vermutlich eh schon, ne? Deswegen, mach mal erstmal die globale Frage hier. David, was sind denn deine Erwartungen für das Wrestling-Jahr 2023? Also jetzt Promotion-übergreifend.
Ich halte mich jetzt gar nicht mehr zurück. Es wird einfach komplett wild. Tony Khan wird auf jeden Fall irgendwie noch 2 Companies kaufen. Wir werden dann 4 WWE-Superstars sehen, die bei AEW debütieren, während bei AEW 18 Superstars sich verletzen werden, darunter die Titelträger. WWE wird verkauft, wird wieder zurückgekauft. Anschließend sehen wir dann noch ein Comeback von Stone Cold, der in einem Ironman-Match gegen The Rock kämpft. Das Schlimme ist halt, meine Erwartungen sind, eigentlich möchte ich nicht zu viele Erwartungen haben, aber die letzten Jahre, das war halt einfach nur Wahnsinn, was passiert ist. Und ich glaube, egal was ich sagen würde, es würde ganz anders kommen. Also lehne ich mich zurück und sage einfach, ich habe keine Ahnung, was passieren wird.
Kai, was ist denn deine Erwartung?
Das ist natürlich eine feige Aussage von David, aber wissen wir ja, wie schon im Jahresrückblick auf AW, dass David gerne mal feige Moment, ist.
Was heißt mit feige? Wir haben die letzten Jahre lagen wir halt irgendwie immer daneben. Wir konnten halt diese großen Gesprächsthemen, die im Rückblick dann die Gesprächsthemen waren, nie vorhersehen.
Ja, also ich finde schon, dass ich zu 100% immer recht habe mit allem. Deswegen auch hier.
auch mit Schalke. Also
Erwartungen ist ja auch so ein bisschen, was man sich wünscht, ne? Und meine Erwartungen ist erstmal, dass egal wer, wie oder warum WWE ge- oder verkauft wird, dass das Produkt nicht verändert wird. Also, dass man Triple H an der Macht lässt, das ist auch mehr Wunsch als Erwartung, weil Erwartung wird auch ein bisschen in Schwarzmalerei reingehen. Deswegen lasse ich es erstmal, das überlasse ich unserem Discord, die Schwarzmalerei. Das hoffe ich. Ich erwarte natürlich, und da stehen ja die Zeichen noch relativ gut, dass wir eine sehr gute WrestleMania bekommen, wenn man so guckt, wie es gerade aussieht. Ja. Besonders jetzt, wenn ich halt auch noch da bin, dann hat die gefälligst gut zu werden. Das ist so ein bisschen meine Erwartung und Hoffnung, weil das, was Triple H da gerade aktuell angeht, das sieht sehr gut aus. Ja gut, und das, was dann in der Hälfte des Jahres kommt, CM Punk kommt zurück. Ich sag noch nicht, wohin. Ich sag aber, er kommt zurück. Das entscheide ich noch während des Podcasts, in welches Lager ich ihn dann stecke. Ja, und dass AW mehr Cross-Promos eingehen wird. Also auch gerade sowas wie Forbidden Door 2. Vielleicht ist auch so Sachen, wie wir jetzt mit PWG gesehen haben, könnte ich mir gut vorstellen. Das sind so Erwartungen ans Jahr, die ich jetzt mal bewusst großteils positiv gehalten habe.
Also meine Erwartungen sind ja erstmal, ich glaube, das wird ein total verrücktes Wrestling-Jahr. Ich glaube, wir werden viele, viele, viele tolle Matches sehen. Das zeigt sich ja jetzt schon zu Beginn dieses Jahres. Also allein, wenn man sich Ospreay gegen Kenny Omega anschaut, zum Beispiel. Allein, wenn man sich das Leiter-Match jetzt von der letzten Episode von Dynamite anschaut. Also Takeshita gegen Danielson, keine Ahnung was. Also man merkt ja, da ist Bewegung drin. Es gibt so viel tolles Wrestling, man kann gar nicht alles verfolgen. Und für jeden wird es gerade die Aufgabe sein, sich die Promotions und die Matches rauszupicken, auf die man jetzt gerade Bock und Lust und Laune hat. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich glaube auch, dass wir in Europa nochmal eine andere Zeit sehen werden. Wir haben sowohl WWE als auch AEW, die hier in Europa veranstalten werden. Zugegebenermaßen beide in UK, aber immerhin, hey, ist nicht so weit weg. Aber man merkt, dass man hier stärker in den Fokus rückt. Wir haben NXT Europe, das vor der Tür steht. Auch das kann wiederum eine große Umwälzung bedeuten. Also Zeit der Veränderung. Und wenn du schon hier über ja WWE den Verkauf ansprichst, da können wir dann vielleicht auch gleich mal so ein bisschen konkreter werden. Weil wir haben es natürlich jetzt gemerkt, in der Woche ging es dann eben noch weiter. Also Stephanie McMahon ist als Co-CEO ebenfalls weg vom Fenster, genauso wie als Chairwoman. Ja, und Vince McMahon hat die Rolle des Executive Chairmans übernommen. Surprise, surprise, nachdem vorher einmal das komplette Board, also der komplette Vorstand quasi hier auf links gedreht worden ist. Und dann haben auch einmal plötzlich alle für ihn gestimmt. Mensch.
Ja, die Klageschrift wäre ja auch fies.
Ja.
Also was da, wenn das stimmen sollte, wenn die Klage durchkommt, mein lieber Scholli.
Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das ist jemand, der ist gerade clever genug und der bohrt ein bisschen nach. Das sorgt dafür, dass bei WWE ja, Unruhe reinkommt. Das macht es vielleicht auch nicht ganz so attraktiv für einen möglichen Käufer. Und ich glaube, dass dann Vince McMahon einfach sagen wird, hier, der kennt sich doch mit Schweigeverträgen aus. Ich bin jetzt mal auch zynisch. Der kennt sich doch mit Schweigeverträgen aus. Der gibt ihm dann 10 Millionen Dollar und sagt, hier, hau ab.
Ja? Haben wir ein Maul und
warum kriegen wir eigentlich keinen Schweigevertrag, Kai?
Weil wir zu unwichtig sind, glaube ich.
Verdammt.
Aber ich arbeite dran.
Hat eigentlich jemand von euch WWE-Aktien? Haben wir jetzt mal ganz privat gefragt?
Nee, habe ich nicht.
Nee,
leider nicht.
Nur Krypto.
Ja. Okay. Aber werden die überhaupt auf dem DAX gehandelt oder werden die nur auf der US-Börse gehandelt?
Nee, die werden richtig gehandelt.
Ja.
Okay.
Ich habe früher immer online nachgeschaut, so aus Interesse, wie steht's denn im Aktienkurs, wenn so die Ratings gestiegen sind und so früher.
Ja. Ja,
das ist anderes Thema.
Schwierig. Aber auch da, also jetzt gerade beim Thema Vince McMahon, ich fand, da hat eigentlich immer auf dem Discord was ganz Schlaues geschrieben, was man nicht verwechseln darf. Es gibt halt einmal, um bei einem schönen Kai-Begriff zu bleiben, Winnie Mac, Sexferkel, ekelhafter, ja, Vetternwirtschaftstyp, der da sitzt und die Leute so lenkt, wie es für ihn passt, der wirklich ein ekelhafter Typ ist, den man nicht leiden kann. Und dann gibt's aber trotzdem auch noch den Geschäftsmann Vince McMahon, der auch all diese Eigenschaften hat, die ich gerade erwähnt habe, natürlich.
Wie kommst du da wieder raus? Nein,
aber halt, man darf halt nicht vergessen, der Typ ist ein verdammt guter Geschäftsmann. Ne? Also man darf nicht vergessen, das ist eben nicht nur der Typ, der sagt, ah, ich bumse jetzt hier irgendwelche Alten und verhalte mich wie der letzte Asoziale und gehöre wirklich ganz woanders hin, sondern der ist leider auch noch ein guter Geschäftsmann, was auch wieder zeigt, wie er sich da jetzt wieder in seine Position reingeholfen hat. Ne?
Er ist vor allen Dingen ein skrupelloser Geschäftsmann, auch, genau. Was sehr wichtig ist, damit du halt Erfolg hast.
Genau, weil das waren ja auch so ein bisschen die Fragen, oder das war, glaube ich, auch sogar eine Frage, die auch Markus aufgegriffen hat. Dieses, ja, ist Vince McMahon überhaupt noch zurechnungsfähig? So, ja, der weiß ganz genau, was er macht, ne?
Klar.
Das darf man halt nicht vergessen. Egal, wenn wir immer sagen, Mann, das ist ein alter Spinner oder sowas. Man darf nicht vergessen, wie David sagt, das ist ein skrupelloser, guter Geschäftsmann.
Und der wird jetzt entscheiden, ne? Der hat die Mehrheitsentscheidungsrecht quasi innerhalb des Boards, der, über den geht das.
Und 81%.
Genau, und der hat natürlich auch ein paar Wünsche an das, was da eben kommen soll. Und da wird ja auch der Punkt der Privatisierung von WWE wird ja auch groß thematisiert, weil das wäre zum Beispiel Möglichkeit, wie man bestimmte Dinge, die Vince McMahon jetzt auch noch in den Allerwertesten kneifen könnten, wie man die einfach auch zukünftig dann vertuschen könnte. Weil als normales Unternehmen musst du nicht über alles Auskunft geben, während du als börsennotiertes Unternehmen bestimmte Dinge offenlegen musst. Ist schwierig, aber es ist mal die Frage. Wir haben ja verschiedene Optionen, in welche Richtung hier der Verkauf gehen könnte. Also wir haben da schon in dem letzten Podcast, also Markus und ich haben da schon im letzten Podcast ausführlich drüber gesprochen, welche Kandidaten da in Frage kämen. Wir waren uns eigentlich einig, dass die logische Nummer 1 Comcast gewesen wäre. Also das ist der Sender, wo Raw auf dem USA Network läuft, die haben Peacock, die haben NXT und so weiter und so fort. Also da ist schon eine langjährige Zusammenarbeit da und das funktioniert. Klar, Fox wäre auch noch eine Möglichkeit, die haben aber nicht ganz so viel Geld wie Comcast, deswegen lassen wir das mal weg. Auf Fox läuft ja SmackDown. SmackDown. Genau, und wenn wir dann weiterschauen, aktuelle Meldung war auch, dass sich Nick Khan mit den Verantwortlichen von Disney und ESPN getroffen hat. Auch eine Möglichkeit. Amazon, auch eine Möglichkeit. Und natürlich die Saudis, auch die darf man nicht vergessen, weil die haben einfach unfassbar viel Kohle.
Und die haben vor allem unfassbar viel Kohle schon reingesteckt.
Das auch.
Und das machst du ja nicht ohne Grund.
Und da gibt's auch die Meldungen, dass das quasi der einzige Käufer wäre, wo der Punkt der Privatisierung mit Vince McMahon in einer führenden Rolle sehr wahrscheinlich wäre. Also das würden die quasi durchgehen lassen. Als Forderung. Bei den anderen Läden wäre das nicht so. Wir haben noch andere Außenseiter angesprochen. Also Endeavor ist natürlich da so ein Punkt. Die haben ja auch was mit Disney zusammen, unter anderem ja auch ein Deal wegen ESPN Plus und so weiter und so fort. Aber Kai, wer kommt denn da jetzt für dich am meisten in Frage? Also ich glaube, diese Geschichte mit Saudi-Arabien und weil das ja auch so aufgekocht ist in dieser Woche, diese nicht bestätigte Meldung, die dann auf einmal immer größer geworden ist und sich wirklich bei Social Media aufgebläht hat, wie sonst noch was. Das kommt ja nicht von ungefähr, oder?
Ja, doch schon, oder? Also es kommt daher, dass einer was schreibt und alle abschreiben, ohne was gegen zu checken, weil alle Erster sein wollen. Also es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass die 2, 3 Berichterstatter, auf die wir uns auch häufig verlassen, dazu wenig bis nichts geschrieben haben, ne? Und dann sagen, ich berichte was, wenn es was zu berichten gibt. Und es ist nicht, irgendjemand schreibt was und dann die anderen 10 verifizierten Twitter-Accounts schreiben das auch, weil schnell nochmal die Tweets, die Likes abgreifen, die Engagement abgreifen, damit die Leute auch bei mir liken und retweeten, ne?
Ja,
das ist immer so ein bisschen das Problem.
Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus. Ich wollte natürlich im Endeffekt darauf hinaus,
Nee, also weil du jetzt gerade sagst, also weil es ging ja darum, dieses, oh, Saudi-Arabien ist ja das große aufgekochte Thema. Ja, weil es dazu gemacht wurde. Und nicht, weil sie jetzt gerade auf Nummer 1 stehen, sondern das hat halt jemand gesagt und alle haben es abgeschrieben, ne? Das heißt jetzt nicht, dass es deswegen Saudi-Arabien jetzt als allererster steht und die anderen aus dem Rennen sind, weil so klang es ja gestern die ganze Zeit eigentlich.
Das heißt auch nicht, dass Saudi-Arabien auf Nummer ganz hinten wäre oder sonst irgendwas. So raus sind die auch noch nicht, ne? Also kurz gefragt, wen siehst du denn jetzt hier vorne?
Natürlich trotzdem, weil man merkt ja, man ist voreingenommen, gerade auch mit der Vince McMahon-Sache und mit der Privatisierung der Firma. Und wenn dann sagst, okay, er ist super power-hungry, er will wirklich die komplette Macht haben, zutrauen würde ich's. Gerade um sich da, warum auch immer, in dem Alter nochmal so einen Stress anzutun. Aber gut, jeder muss selber wissen. Also Saudi-Arabien, ja, macht Sinn, wenn man es so sagen kann. Comcast, wie du gesagt hast, macht Sinn meiner Meinung nach aufgrund der langen Historie mit Raw, mit NXT, mit Peacock. Fox sehe ich weniger, weil, also alles nur, was man jetzt von außen betrachten kann. Klar, ich glaube, damals an SmackDown waren höhere Erwartungen, da haben sie ein bisschen underperformed. Ich glaube, zufrieden werden sie trotzdem sein. Aber Fox sehe ich da ehrlich gesagt nicht, so wie du auch sagst, dass die weniger Geld haben. Und die ganzen anderen Streamingdienste, die auch schon seit Jahren rumgeistern, ich sag mal, auch Netflix wurde ja immer mal wieder genannt, auch in Interviews mit einem Nick Khan, wo meinte, wir gucken mal in alle Richtungen. Und ich glaube, dabei wird es auch bleiben. Du guckst in alle Richtungen. Ich sehe da aber auch ein Disney nicht. Ich sehe da auch ein Amazon Prime nicht. Also gerade so was Geld und auch Commitment angeht, was man schon mit WWE eingegangen ist, ist ja schon Comcast und Saudi-Arabien mit das in Anführungsstrichen logischste, meiner Meinung nach.
David, deine Meinung?
Ja, sowas wie Disney sehe ich halt komplett gar nicht. Weil die halt auch jetzt anfangen, Einsparungen zu machen und Sachen zu streichen. Es muss halt ein großer Geldgeber sein. Und jemand, der halt darin auch einen Mehrwert sieht. Und die Frage ist halt, bei dem hohen Kaufpreis, der wahrscheinlich dann im Raum steht, was ist dein Mehrwert? Wird sich das für dich wirklich rentieren? Wie kannst du das ausschlachten? Wenn du einen Star Wars kaufst als Disney, weißt du halt, okay, warum? Dann kannst du halt zig Teile machen. Bei WWE ist das dann halt ein bisschen limitierter und fokussierter. Für mich ist die logischste Wahl Saudi-Arabien, gebe ich zu. Einfach aus dem Grund, dass sowohl Katar als auch Saudi-Arabien halt in diesem Wettstreit sind und weltweit im Sportsgeschäft, WWE ist Sport Entertainment, gehört also für mich dazu, expandieren und versuchen darüber halt, nicht Greenwashing direkt.
Sportswashing.
Aber Sportswashing zu betreiben, ja. Und das halt massiv, aber zeitgleich auch noch sehr kontrolliert. Man City und Co. Also das würde einfach sehr zu diesem Konzept passen. Zusätzlich muss man halt auch sagen, durch die Saudi-Show hat WWE mehr Geld eingenommen als durch alle WrestleManias zusammen, was ich bis dato nicht wusste, was halt einfach pervers ist. Es ist halt so viel Geld da und zusätzlich halt noch der Punkt, und ich glaube, das ist halt ein ausschlaggebender, von der Hierarchie her, wie das aufgebaut ist, passt es halt dazu, dass du halt sagst, okay, privatisiert, Vince McMahon an der Führung, wenige Leute, die was zu sagen haben, anstatt sehr viele. Also weg von dem Aktionären. Es würde Sinn machen. Und du hättest dann halt ein Produkt, was weltweit bekannt ist, wo du halt auch zeitgleich sehr viel Imageförderung betreiben kannst und dich halt sehr offen darstellen kannst, macht es Sinn. Comcast ist ja für mich der andere Kandidat und auch der einzige Kandidat, wo ich sagen würde, okay, ist logisch, aber würde man diesen Investment eingehen, zusätzlich wäre bei Comcast halt der Fall, dass sie definitiv die Kontrolle auch haben wollen. Und wird das so leicht sein mit Vince oder nicht, ist halt die Frage. Vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, er will halt irgendwann mal auch in Rente. Und mittlerweile denke ich, nee, der macht bis zum Ende.
Ich habe es ja auch schon im Podcast gesagt. Also ich sehe auch nach wie vor, dass Amazon durchaus da ein Kandidat ist, weil die wollen gerne stärker in den Live-Bereich rein. WWE produziert unglaublich viel Live-Content. Das wäre da eben auch eine Möglichkeit, hier eben mit Raw und SmackDown quasi wöchentlich Geld zu verdienen und eine Show zu vermarkten. Das wäre eine Option. Und die haben eben auch genug Geld. Disney sehe ich auch da. Also das hat Markus auch einen guten Punkt aufgebracht, der gemeint hat, vielleicht kann man doch sowas wie Cross-Promotion machen quasi. Also Marvel mit WWE-Kreuzen oder WWE-Themenparks und keine Ahnung was aufbauen.
Ich sehe halt, Disney ist da also viel zu viele andere Baustellen, die auch viel wichtiger sind. Gerade mit sowas wie Star Wars und mit Marvel. Und auch da merkst du ja, dass da schon auch Qualität drunter leidet. Also ich glaube nicht, dass man sich jetzt noch mehr aufhalst.
Vor allem,
also,
wie gesagt, der Punkt einfach, dass jetzt Ende des Jahres hat ja Walt Disney erst bekannt gegeben, dass sie halt jetzt ein Sparprogramm anfangen. Da würde es gar nicht dazu passen, dass du halt Milliarden rausballerst.
Ja, ich bin mal gespannt.
Ich glaube, Walt Disney nicht. Ich glaube, der ist tot.
Nee.
Die Firma heißt immer so.
Genau, Disney im Allgemeinen. Ne? Aber
ich habe noch mal eine Frage dazu. Ja. Weil wir schon gerade bei diesem Saudi-Arabien-Thema sind. Ne? Ich glaube, was viele Leute da immer so ein bisschen unterschätzen, also der Hauptgrund ist zum einen das, was David gesagt hat, natürlich Sportswashing. Ne? Du willst dich gut darstellen, ist wie die WM in Katar. Du willst sagen, guck mal hier, das ist unser Land. Wir sind nicht nur bekannt für, ne, unsere Ansichten, die gut diskutiert wurden, wo wir auch ganz alle andere Ansichten haben, sondern wir sind ja bekannt für, guck mal, hier ist Fußball, wie toll, oder? Oder in Saudi-Arabien, die sagt, guck mal, hier können jetzt Frauen Auto fahren. Ne?
Wir haben Ronaldo.
Genau, wir haben Ronaldo, sowas alles. Dafür sind wir auch bekannt. So, der Grund ist Sportswashing natürlich und es ist ein Investment. Die kaufen das nicht, weil die sagen, ey, wir haben richtig Bock auf Wrestling, Leute. So, wir wollen da jetzt einfach mal eine Card booken. Nee, die wollen damit auch schon Geld verdienen und den Ruf aufpolieren. Also deswegen, wie steht ihr denn zu diesen ganzen Themen mit Saudi-Arabien kauft und greift ins Produkt ein? Dann, ich übertreibe jetzt, alle Frauen müssen so und so aussehen. Sami Zayn darf nicht mehr das und das machen. Also, ne?
Nee, Sportswashing hat ja auch nicht den Sinn reine Image-Schürung, sondern es hat ja den Sinn, dass du durch dieses Sportswashing neue Kontakte schließt und Verbindungen vor allen Dingen schließt. Also beispielsweise, du kaufst WWE. WWE hat aber halt auch Videospielfirmen dabei, hat meinetwegen Mattel dabei oder Actionfiguren, hat halt den Vertrag mit den Sender, den Vertrag mit den Sponsor. Und dadurch hast du ein immer größeres Netz an Leuten,
die ist
halt
böse gemeint, David, aber das hat Saudi-Arabien so schon. Die hängen doch überall mit drin.
Ja, aber so baust du das immer weiter auf. Das, nach der Begründung bräuchtest du auch keine Fußballclubs oder sonst was kaufen. Fakt ist einfach,
naja, aber,
dazu gibt es auch sehr gute Analysen übrigens, wodurch du halt einfach immer mehr, du vernetzt dich weltweit immer mehr. Und dadurch hast du immer mehr Partner. Je mehr Partner du hast, desto besser ist es. So, zeitgleich hast du aber auch dann noch einmal das Image und anderen dann noch einen Laden, der halt sehr lukrativ ist. Heißt, du musst ja jetzt eh keine Sorgen machen eigentlich. Wenn du es vernünftig machst, machst du damit Gewinn. Und zeitgleich hast du einfach diese Partnerschaften. Und die Partnerschaften sind fast doch mehr wert als dein reinen Gewinn.
Aber das Ding ist halt, dass dieser Public Investment Fund, dass da unglaubliche Summen über die Ladentheke gegangen sind bereits und dass die sich quasi im Handumdrehen einfach in nahezu jede große Firma eingekauft haben, was Aktien angeht. Ne? Das muss man halt sagen. Und wenn sie wollen, können sie da eben noch mehr. Also bestes Beispiel, was ich jetzt auch in der Recherche dann eben nach rausgefunden habe, war, dass die mit mal eben 1,4 Milliarden Dollar Aktienanteilen bei Take-Two, also den Machern von GTA und, surprise, den Machern von den WWE 2K-Spielen mit drin sind. Genauso auch, was ich auch nachgeschaut habe, JP Morgan, das ist ja der Finanzdienstleister, der dafür sorgen soll, dass der Verkauf abgewickelt wird und dass die entsprechenden Käufer da an Land gezogen werden. Da hängt der Fond ebenfalls mit fast 400 Millionen Dollar drin. Das ist alles kein Zufall. Und mittlerweile bin ich eben auch auf der Schiene, auch wenn es so, ich versuche da so ein bisschen Wissen und Emotionen versuche ich so ein bisschen zu trennen, was sehr schwierig ist in diesem Fall. Aber mittlerweile bin ich auch fast eher auf dieser Schiene, dass man sehr gezielt in Richtung Saudi-Arabien schielt, weil die wahrscheinlich auch das meiste Geld bezahlen können. Und das ist letztlich das, worum es Vince McMahon geht, weil wenn man da mal schaut, was er aufgrund seiner Aktienanteile, die er besitzt, was er davon abbekommen würde, es ist absolut irrsinnig. Auch da hat Markus das mal kurz ausgerechnet, was Vince McMahon bekommen würde, wenn der ganze Laden vor 8,5 Milliarden Dollar über die Ladentheke gehen würde, dann würde Vince McMahon alleine davon, Achtung, festhalten, gut über 3,2 Milliarden Dollar bekommen.
Hat sich doch gelohnt.
So, also nur mal so, um das mal festzumachen.
Und die anderen McMahons haben übrigens auch noch Anteile.
Ja, aber nicht andersweise
so viele. Nicht so viele, aber trotzdem hast du
damit. Ja, wie viel waren es bei Steph? 170 Millionen?
Irgendwie sowas. 70?
Irgendwie sowas waren es, glaube ich. Ja. Aber auch da, um also nochmal meine Frage aufzugreifen, weil das ja auch super oft genannt wurde, wie seht ihr denn dann diesen Eingriff von, ich sag das ganz plakativ. So, wie sieht denn ein Eingriff von Saudi-Arabien auf WWE-Produkt? Weil ich bin da ganz ehrlich, viele Sachen, die ich lese, halte ich für den größten Quatsch.
Ja, warum also, sollten die es machen? Es
macht die Sache ist, Sinn. Du willst ja das Produkt nicht verändern, ne? Und ich glaube, die könnten da nackt im Ring stehen, sich eine Nudel packen. Das ist denen egal, solange das Ding wächst und Gewinn abwirft und fertig. Also, da ist auch nichts mit, ne? So, die juckt das ein Scheiß, wie ein Sami Zayn gebuckt wird. So, denen ist das alles egal. Das ist meine feste Überzeugung. Da juckt kein irgendwas Wrestling. Das ist rein wirtschaftlich.
Nee, okay, das sehe ich ein bisschen anders. Ich sehe es nicht rein wirtschaftlich, aber es würde halt gar keinen Sinn machen. Sportswashing machst du ja dahingehend, dass du dich halt gewisserweise offen präsentieren willst.
Wenn also ich habe jetzt Sportswashing zu Wirtschaft hinzugefügt, deswegen, ne?
Also wenn du dann halt das Produkt ändern würdest, würdest du ja das Gegenteil von dem machen, was du eigentlich
das möchtest. Das ist es nämlich. Das sehe ich nämlich 1:1 auch so. Dann würdest du dann würden die Leute sagen, Saudi-Arabien ist Kacke. Ne? Also, und deswegen sehe ich in diesen ganzen Fragen gar keinen Sinn.
Nö. Sehe ich auch so. Also ich glaube, wenn Veränderungen eintreten, dann eher hinter den Kulissen. Nämlich zum Beispiel, dass dann deutlich weniger Frauen in Führungspositionen zum Beispiel stehen werden. Schöne Grüße an Steph. Was aber andere Gründe
hat. Auch generell Positionen neu besetzt werden. Was aber, glaube ich, normal ist. Würde egal, also auch wenn jemand anders das kauft, du besetzt halt das mit Leuten, wo du halt mehr Kontrolle hast, wo du sicherer bist.
Das sowieso. Aber wir wissen, da ist es eben noch sehr patriarchisch geprägt, um es nett auszudrücken. Und ich glaube, da werden erstmal viele Frauen quasi aus Führungspositionen rausgehalten, beziehungsweise wenn gar nicht erst da eingesetzt. Ja, also das glaube ich, aber ich glaube auch, dass die kreativen Prozesse, glaube ich auch nicht, dass die einen großen Einfluss darauf haben werden. Also das kann ich mir auch schwer vorstellen. Also vielleicht werden wir keine Stereotypen Araber-Gimmicks mehr sehen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber alles andere.
Mensoir Headline WrestleMania. Ja.
Braucht eine Streak auf.
Genau so. Mohammed Hassan kommt wieder zurück und solche Sachen.
Bitte.
Nein, aber das glaube ich nicht. Also, aber trotzdem halte ich auch Saudi-Arabien, also den PIF, wie man so schön sagt, halte ich auch für einen sehr, sehr validen Kandidaten. Comcast wäre die logische Geschichte, aber ich glaube, es geht schlussendlich einfach dann nur ums Geld.
Also, ist da auch wird einfach verdammt viel Geld, muss man auch mal sagen. Also wenn du bedenkst, so Star Wars wurde für 4 Milliarden gekauft, das ist echt viel.
Ja, wir haben es ja vorgerechnet. Also WWE hat einen Wert so von rund 6 Milliarden, hängt natürlich auch stark da vom aktuellen Aktienkurs ab. Also da waren es jetzt zuletzt noch 6,5 Milliarden, was den Gesamtwert angeht. Und natürlich will man da ein bisschen mehr für haben, also rechne mal so mit irgendwas um die 7 bis 10. Das wurden jetzt in den Meldungen, die gerüchtet worden sind, die nicht bestätigt gewesen sind, da hieß es 10 Milliarden. Werden wir mal sehen.
Ja, aber ich würde jetzt also einfach nur, um auch das Thema zuzumachen, würde ich so einen Bogen drum machen, weil ich habe es ja schon geschrieben, ich bin dann ja auch so, ich ergötze mich ja immer dieses, oh, eine neue Meldung, toll, 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 ne? Das ist ja so wie, auch wenn es nichts Schönes ist, aber wie jeder alle Newsseiten aktualisiert, wenn eine neue Entlassungswelle da ist, so, oh Gott, wen trifft's als nächstes, ne? So, man ist ja irgendwie immer sehr gespannt, wenn neue News kommen, muss aber auch ganz klar sagen, dass mich das Thema insofern mega nervt, weil wir schon auch im Rückblick gesagt haben, WWE ist gerade auf so einem schönen Kurs. Es war alles so toll und Mann, der Triple H und er macht den Gunther so groß und die Bloodline und Sami Zayn ist alles toll. Und ähnlich wie damals bei Brawl Out redet jetzt keiner mehr über das Produkt, sondern nur über alles drumherum. Und das nervt mich so ein bisschen, weil ich mir denke, das Produkt ist doch gerade so gut wie schon lange nicht mehr. Und jetzt haben wir hier wieder so ein Chaos und deswegen konzentriert man sich gar nicht aufs Produkt.
Wobei man sagen muss,
das finde ich nervig.
So ein Verkauf hat ja auch dann auch Auswirkungen für das Produkt, weil wenn du eine Marke kaufst, dann erweiterst du die eigentlich anschließend. Also es ist egal was. Also ich meine, als WWE-Fan, eigentlich egal, wer es halt holt, weißt du erstmal, okay, jetzt ist halt richtig Kohle drin nochmal zusätzlich. Und zweitens, ein Investor, der auf jeden Fall noch mehr rausholen will, also wirst du halt das Produkt erweitern. Also es wird auf jeden Fall Wachstum bedeuten, egal in welche Richtung. Irgendwas wird passieren da.
Ja, davon kannst du mal ausgehen. Aber ich glaube, wir lassen das Thema ruhen. Ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass wir nochmal über dieses Thema sprechen werden.
Wir hören uns in 3 Tagen.
Ja, irgendwie sowas. Also
Nach der Aufnahme direkt.
Alles ist möglich. Alles ist möglich und wir werden da garantiert auch noch in den nächsten Wochen das eine oder andere Mal drüber berichten. Lass uns mal hier zu dem kommen, weg vom Wirtschaftlichen hin zu dem, was im Ring passiert, was wir eigentlich lieben und weshalb wir Wrestling verfolgen. Wir befinden uns ja quasi schon kurz vor der Road to WrestleMania, Kai. Wir sind auf dem Weg in Richtung Royal Rumble und naja, so die ersten Weichen werden ja schon gestellt. Also ich meine, Roman Reigns gegen Kevin Owens steht fest als Match. Wir haben schon die ersten Teilnehmer. Wir haben viele Cody Rhodes-Vignetten. Mensch, wenn der zurückkommt, ich würde es ja nicht aushalten, oder? Das wäre so eine Überraschung. Wie siehst du jetzt den Weg vom Rumble Richtung WrestleMania? Wer wird bei dir den Rumble gewinnen? Geht Roman als Champion, als Doppelchampion hier Richtung WrestleMania? Verliert er noch einen Titel auf dem halben Wege dazwischen? Wie siehst du das?
Ich muss ja ganz klar sagen, Leute, gönn's mir, ne? Ich will natürlich euch nicht nerven damit, aber ich habe mich noch nie so gefreut, eine Road to WrestleMania zu predikten, als in diesem Jahr, weil ich selber im Stadion sein werde. Ne? Also das ist nochmal ein ganz anderer Punkt dabei. Deswegen macht es halt viel mehr Bock, sich darüber jetzt Gedanken zu machen. Und ich bin so heiß auf den Rumble. Wenn ich dann schön bei Chris sitzen werde, er mir wieder Pizzaschnecken dahin zaubert, mir am nächsten Tag Pancakes macht und wir dann eingekuschelt Arm in Arm den Rumble gucken. Wirklich, also nackt. Ja. Ja, ey, OnlyFans, Headlock-Account kommt.
Unterm Bärenfell.
Wirklich. Das Kaminfeuer. Ja. Also, deswegen bin ich super gespannt auf den Rumble und habe natürlich auch schon meine ein oder anderen Gedanken gemacht. Ich könnte es ganz plump sagen, wie das Internet, und sagen, Mann, das ist alles schon gespoilert, in der Rumble-Grafik sind Blitze, jetzt weiß ich ja, dass The Rock zurückkommt. Was ich sehr witzig fand, als ich das gelesen habe.
Alter. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, sei froh.
Du kriegst echt nichts mit, ne?
Ja, wirklich. Das hat sogar also, David mitbekommen.
Mal ganz ehrlich, wenn du Blitze siehst, weißt du direkt, alles klar, The Rock ist offiziell. Eigentlich braucht man gar keine Pressemitteilung mehr. Das ist einfach schon offiziell. Braucht man nicht drüber reden.
Du weißt doch, David, ich krieg Sachen erst mit, wenn du sie 6 Wochen später Facebook-Messenger
über deine deutschen Seiten teilst. Also auch da, ich glaube wirklich Nummer 1 und 2, The Rock und Thor. Aber ich hoffe ja wirklich sehr, also selbst für den Fall, dass es passiert, ich möchte nicht, dass The Rock den Rumble gewinnt. Weil auch da, was wir jetzt in den letzten Jahren häufig hatten, das ist ein verschenkter Rumble-Sieg. The Rock muss den Rumble nicht gewinnen, um Number One Contender zu sein, ne? Der kommt hin und sagt, Leute, finally bin ich wieder zu Hause. Und denkst dir, Mann, da ist dein Zuhause. Du warst 4000 Jahre nicht da. Lüg mal nicht. Also ich würde hier schon sehr hoffen, und das sage ich glaube selber nicht, dass ein Cody Rhodes das Ding gewinnt. Also seitdem Ulf gesagt hat, Roman kämpft 2 Nächte, Nacht 1 gegen The Rock, Nacht 2 gegen Cody, das ist für mich der perfekte Plan meiner Meinung nach. Das klingt super, weil Cody kommt zurück nach einer Verletzung, kriegt natürlich eine große Reaktion, zum einen, weil es Cody ist, zum einen, weil er lange weg ist, zum dritten, weil es der Rumble ist. Wenn er dann noch das Ding gewinnt, die Leute haben Bock, wir haben den Aufbau, es ist da, es passt, dann kann er den WWE-Belt von Roman nehmen. Dann kann er sagen, hier, Papa, ich hab's geschafft. Dann gibt's das große Match Roman gegen Rock. Also das ist für mich, ich hoffe, dass es auch so kommt. Wer weiß, wie es anders kommt. Also es ist für mich der perfekte, in Anführungsstrichen, perfekte Aufbau.
Ja, also ich habe es ja schon vor einigen Wochen gesagt. Ne? Also ich wäre jetzt ein bisschen heuchlerisch, wenn ich immer sagen würde, nein, das kommt alles ganz anders. Sondern ich glaube da auch dran, dass das so passieren wird. Ich glaube aber auch, dass Cody Rhodes 2 Tage hintereinander catchen wird. Also ich glaube, dass man auf dem Weg vom Comeback beim Rumble und dann bis hin zu WrestleMania, dass man da noch eine Fehde aufbauen wird und dann ähnlich wie man das damals bei WrestleMania 10 gehabt hat, dass er eben 2 Gegner haben wird. Also ich glaube nicht, dass Roman Reigns seine Titel, auch nicht einen Titel oder ne, was auch immer, einen halben Titel bei Elimination Chamber aufs Spiel setzen wird, sondern ich glaube, bei Elimination Chamber sehen wir wahrscheinlich die US Championship, die hier aufs Spiel gesetzt wird, weil ich finde, da bildet sich gerade so ein kleiner Pulk. Also allein um diese Dreierfraktion könnte ich mir das gut vorstellen.
Aber die IC Championship passt aber auch, finde ich.
Ich könnte mir beide vorstellen.
Das waren ja auch, das waren ja auch Gerüchte, dass man auch gerade die IC Championship in Chamber stecken möchte. Ändert sich natürlich auch immer. Aber also das passt ja bei beiden. Ich sag mal, zum einen hast du Gunther, der mit Imperium immer mehr mit mehreren Gruppen fehlt und auch mehrere Leute angreift. Deswegen hast du eh mehr Leute drin. Auf der anderen Seite natürlich gerade mit Theory, Bobby Lashley, mit Rollins, hast du da Sachen drin? Vielleicht, man weiß es nicht, ne? Hast du auch wieder ganz billiges Booking, ich könnte es mir aber vorstellen, Cody gewinnt den Rumble und dann hat er eine Fehde mit Rollins und muss seinen Shot verteidigen, auch wenn ich das hasse wie die Pest, könnte ich mir aber auch vorstellen, so hast du eben das Programm für Elimination Chamber gesichert und Rollins darf sich zum 400. Mal hinlegen für Cody Rhodes. Aber halte ich auch nicht für unwahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin.
Darf man auch nicht vergessen, das Letzte, was wir quasi von Cody on air gesehen haben, also jetzt mal von den Trailern jetzt zuletzt abgesehen, war ja die Attacke von Rollins auf Cody. Ja, also eigentlich müsste der noch ziemlich pissig sein, weil er war ja auch noch mit dafür verantwortlich. Ne? Also die sind nicht als Freunde auseinandergegangen, das wollte ich damit sagen. Auch nicht absolut unmöglich auf jeden Fall. IC-Title, Elimination Chamber, ich weiß nicht, ob das groß genug ist. Also ob der IC-Title ist für mich gefühlt aktuell noch so eine kleine Stufe unter dem US-Title von der Wertigkeit her und auch von den Namen der Trophäen. Ich meine, klar, wir haben jetzt dann quasi für uns ist es morgen, beziehungsweise übermorgen. Für euch ist es vorgestern. Wir nehmen den Podcast hier am Donnerstagabend auf. Deswegen auch die Angst vor möglichen Entwicklungen bei WWE. Aber da haben wir natürlich dann Gunther gegen Braun Strowman. Also sprich, da geht man dann schon so in die Richtung, dass man auch sagt, ah ja, hier, die großen Jungs, die catchen auch da drum.
Ja.
Aber nach wie vor finde ich, dass der IC-Belt ein bisschen drunter ist unter dem US-Belt. Und ich glaube, wenn
aber
du im Main Event für Elimination Chamber haben willst, dann soll es die US-Title sein. So, jetzt du.
Ja, also klar, Main Event ist okay, aber nichtsdestotrotz eine Chamber mit Gunther, Ricochet, Strowman, Sheamus, noch zwei anderen, würde ich trotzdem nehmen, ne?
Ja, würde ich auch nehmen. Also wie gesagt, es war ja auch gerüchtet und hätte ich auch nichts gegen. Also auch da könnte man ja zum Beispiel auch sagen, man schickt jeweils noch einen von den Brutes und einen von Imperium damit rein.
Wäre auch ja, gut. Geht auch, ne? Also
da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Also das riecht auch alles natürlich nach starken Matches, muss man sagen. Aber die Frage ist ja auch, ja, Kai, David, wie wird's denn hier mit Roman Reigns weitergehen? Also ist der dann, David, ist der nach WrestleMania einfach beide Belts los?
Ich glaube ein. Also ich fand halt, deine Idee mit den zwei Matches hat mir halt sehr gut gefallen und es würde für mich halt auch passen. Ich persönlich hätte halt nichts dagegen, wenn Cody den Rumble gewinnt, weil das ist dann seine Motivation, seine Begründung, warum. Und bei Roman kannst du halt einfach diesen Familienbezug aufbauen, den du oder einbringen, den du halt machst bei The Rock, dass ihm halt nicht gefällt, wie Roman sich verhält oder sonstiges. Da kannst du halt sehr viel machen. Das ist dann halt eine Begründung. Dann hast du an zwei Tagen. The Rock braucht einen Titel nicht. Also würde Roman in dem Moment den für mich behalten. Aber Cody wird seinen Titel kriegen. Dann würde er mit einem rausgehen, wäre nicht geschwächt, hätte zwei große Matches gehabt und Cody hätte auch seinen Titel. Also irgendwie muss man ja aus der Nummer rauskommen. Irgendwann muss man die Titel ja trennen.
Ja, genau. Und
ich finde, das ist halt für mich der Weg, das kannst du bei WrestleMania machen, auf der großen Bühne. Lass ihn gegen The Rock gewinnen, hast du halt einen mega Standing-Push bekommen von der Seite. Auf der anderen Seite, lass ihn gegen Cody verlieren, ist auch jeder glücklich.
Ja. Und auch da, je nachdem, welche Nacht du größer aufziehen möchtest, wenn du es jetzt noch Wrestling-Storyline-mäßig verpacken willst, gewinnt er in der ersten Nacht gegen The Rock, verliert in der zweiten Nacht gegen Cody,
ja,
weil er hat dann ja frisch gegen The Rock gewonnen. Und es ist dann ja keine Schande, weil er ist ja schon angeschlagen, er muss ja schon gegen den großen Rock kämpfen, dann gegen Cody zu verlieren.
Genau, also, so würde ich es gucken.
Ja.
Ja,
und
ja,
Kai wäre
ja
auch zufrieden im Stadion, muss man auch sagen.
Natürlich. Also, Mann, du gehst dann raus und dann egal, was ich über Cody sage, ich war immer Fan der ersten Stunde natürlich, das ist ja hier bekannt, hinlänglich. Ich bin ja auch großer The Rock-Fan, habe nie was anderes gesagt.
Kai hat auch das Tattoo von Cody.
Eben, wollte ich gerade sagen, wäre das Geilste auf der Welt, die einfach so aus Spaß mir das Hals-Tattoo abstechen bitte lassen. Und ihr wisst das nicht, stimmt es so beim Karat. Sag mal, Kai, was hast du da links eigentlich? Nix. Laufe ich nur so im Rolli rum, weil es mir das peinlich ist.
Wie viel müssten wir sammeln, damit du dir das Cody Rhodes-Tattoo stechen lässt?
Die Frage ist doch, wohin?
Auf den Hals natürlich.
Auf den Hals?
Auf den Hals ist schon fies, ey.
Ja, aber ich glaube für, also für 500.000 würde ich es machen.
Ich rufe mal Saudi-Arabien an.
Weißt du, 200.000 wäre zu wenig, aber 500.000, das geht.
Ich habe jetzt wirklich, ob ich 250 sage, aber die Sache ist, das ist natürlich eine Menge Geld, aber es reicht ja nicht bis zum Ende des Lebens. Aber mit einer 500.000 kannst du zwar nicht alt werden, ne, aber das ist schon mal sehr, 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 sehr gut.
Auch mit Tattoo.
Da sagen, ja, wollte ich gerade sagen, weil du musst ja immer damit rumlaufen, ne? Also
Ich merke schon hier, da kriege ich keine vernünftige Antwort raus. Kai, was sehen wir denn noch weiter bei
Das war eine richtige Antwort.
Ja,
für eine halbe Million, ich lasse mich tätowieren.
Für eine halbe Million. Ich habe an irgendwas Realistischeres gedacht, wo ich die
Sorry, wenn du deine Ehre für 3,50 in Hamburg verkaufst.
Außerdem Geringverdiener.
Ey, wirklich.
Aber Kai, wie siehst du denn sonst noch die Card für WrestleMania? Also bekommen wir Kevin Owens und Sami Zayn gegen
ja.
die Usos? Okay.
Also das müssen wir kriegen. Und da beiden, da gewinnen die beiden auch.
Ja.
Und alle freuen sich. Ich, es ist eine Premiere. Ach Gott. Es tut mir im Herzen weh, das zu sagen. Und dass ich diese schöne Olf-Kai-Tradition breche. Olaf, ich möchte kein IC-Leather-Match bei WrestleMania.
Was?
Ich finde, wir könnten uns einigen auf ein US-Leather-Match. Also da sehe ich mich natürlich. Aber ich möchte Gunther gegen Brock Lesnar.
Oh ja.
Also dafür würde ich auch dann mein IC-Leather-Match opfern, was wir sonst jedes Jahr natürlich bekommen, wie hinlänglich bekannt ist. Ich habe auch absolut nichts dagegen, nochmal Logan Paul wrestlen zu sehen. Weil das ist auch natürlich unterhaltsam, muss man jetzt ganz klar sagen, haben wir jetzt häufig genug gesehen. Und sonst, bei den Damenbells weiß ich es ehrlich gesagt noch nicht, in welche Richtung man geht. Gerade das mit Charlotte, da bin ich jetzt nicht so der größte Fan von. Das dürfte, glaube ich, auch bekannt sein. Von daher ist da jetzt viel hin und her. Ich weiß noch nicht, was man da genau macht.
Die Frage ist erstmal, welche Frau gewinnt den Rumble, eurer Meinung nach? Ja, es gibt für mich, Rhea Ripley wäre für mich halt Nummer eins.
Ja, eigentlich hast du jetzt die Chance nochmal.
Rodriguez gibt es noch.
Das auf
nee. Als Alternative, aber nee. Nur als Alternative. Eigentlich muss es ja Rhea sein.
Ja, und dann machst du halt Rhea gegen Bianca. Das ist für mich ein großes Match. Und dann hat auch endlich Rhea
nicht mal. Nicht nochmal Rhea gegen Charlotte? So Rematch?
Nochmal?
Nee, ich will nicht wieder Rhea weinen sehen. Ich kann das nicht.
Wir wissen, dass Charlotte nicht verlieren wird.
Ich weiß noch nicht, in welche Richtung beim Charlotte gehen wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, das weiß man selber noch nicht ganz genau.
Also bei Bianca wird es halt Sinn machen, dass du halt sagst, also ich würde dann Rhea auch den Titel geben, bin ich ehrlich.
Ja, ich auch. Ja. Allein, ich finde bei Rhea das auch so wichtig, weil ich finde, die hat sich toll entwickelt, die hat Charakter bekommen, die hat einen Charakter entwickelt, hat auch eine Sicherheit dazu gewonnen, die sie vorher nicht gehabt hat in den im vergangenen Jahr. Belohnen die dafür. Und Bianca hat sich auch toll entwickelt, aber die darf dann auch die Rolle spielen, dass sie dann jemanden, die wirklich ja Schaden genommen hat, durch das WrestleMania-Match damals gegen Charlotte, dass sie die dann wieder anhebt. Und deswegen.
Das Problem ist ein bisschen, ich habe das Gefühl, Bianca Belair braucht den Titel, um relevant zu sein.
Ja.
Das ist meine bold prediction. Also, weil gerade als ich finde die sowieso als Heel besser als Face, wie damals bei NXT, weil die eine ganz einfache, arrogante Ausstrahlung hat. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Und ich weiß nicht, ob sie ohne Bell so ein bisschen untergehen würde. Also mal schauen, was man damit dann macht. Aber ja, Rhea Ripley ist eigentlich der sicherste Pick bei den Frauen. Und dann sollte sie auch Champion werden, weil sie es, wie Olaf schon sagt, sich absolut verdient hat. Ansonsten ist es natürlich dann so ein bisschen schwierig, die Cards zu füllen, weil wenn du jetzt davon ausgehst, dass wir wieder 16 Matches oder sowas haben, ne, musst du halt gucken, was du machst, weil wir haben den US-Belt in etwa verplant, der ist natürlich im Leather-Match, ist ja klar. IC-Belt ist dann Gunther gegen Brock. Die beiden Main-Belts, nennen wir sie mal zwei Main-Belts, sind auch verplant. Dann ist ja die Frage, was machst du noch mit der Mid-Card? Kriegt Matt Riddle ein größeres Match? Setzt man noch das Vertrauen in ihn? Oder gibt es ein witziges Bongo-Spiel mit Elias for Life Crowd? Also, da muss man halt schauen, was man so drumherum strickt, ne?
Da fehlen natürlich noch ein paar Fäden. Ne? Da werden wir garantiert auch noch die Damen-Championships, Tag Team-Championships, die werden wir garantiert auch noch hier und da mal auf dem Spiel sehen.
Auch wieder Botchamania-Match, Bock.
Hoffe nicht. Also da gab es ja unter anderem Interviews die Meldung von Ronda Rousey, die gesagt hat, dass sie jetzt eher in Richtung Tag Team Titles gehen wird. Also gut möglich, dass Shayna Baszler und Ronda Rousey dann bei WrestleMania vielleicht gegen Babyface geturnt Damage Control fäden, dass man über diesen Weg geht oder dass man einfach hofft, dass die Crowd da entsprechend mitmacht. Aber ich kann mir das schon vorstellen, weil wir brauchen auch einen Spot für Ronda Rousey, dass man sie da eben in die Tag Team Title Division quasi reinsteckt. Wird die ja auch ein bisschen aufwerten, zumindest namentlich. Ich bin auch mal gespannt, was man mit Bray Wyatt zum Beispiel anfängt. Also
stimmt,
den haben wir auch noch. Ne? Ja. Den haben wir auch noch. Also wie weit wird da die Geschichte weiter vorangehen jetzt mit Uncle Howdy und auch mit Alexa? Das darf man auch nicht vergessen. Das steht uns ja auch noch bevor.
Was habt ihr, wird wieder so ein Story-Match dabei bei WrestleMania?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht.
Und dann spekulieren wir wieder, da könnte man das und das draus machen und zwei Tage später Bray Wyatt entlassen.
Es wird so kommen.
Genau.
Alles so. Wiederholt sich.
Wir müssen natürlich auch mal sehen, ob wir große Überraschungen beim Rumble bekommen werden. Also beispielsweise wird hier die Verpflichtung von Jay White, ehemaliger IWGP-Champion, hier gerüchtet, dass WWE an dem dran sei, genauso wie AEW. Ich fände trotzdem es interessant, ihn mal bei WWE zu sehen. Ob man ihn dann gleich auch so prominent einsetzt, wie man es damals bei AJ Styles gemacht hat, bezweifle ich, weil in meinen Augen fehlt da bei ihm ein bisschen was. Das hat man auch bei Wrestle Kingdom gesehen. Wer auch noch zurückkommen soll, sind ja Chelsea Green und Matt Cardona. Fände ich auch interessant, hängt aber auch da natürlich stark davon ab, wie die Publikumsreaktionen sind. Aber das wären auch Namen, die nochmal die ganze Division quasi, das ganze Geschehen nochmal ein bisschen aufmischen würden und dann nochmal ein paar Unwägbarkeiten mit reinbringen würden. Aber Chelsea Green soll ja fix sein, Matt Cardona halte ich dann auch für relativ wahrscheinlich. Jay White ist bei mir so ein, ich sag mal, 60% Kandidat, wenn man vergleichen würde. Also 40% geht dazu AEW, 60% geht dazu WWE. Na, also man hat schon noch genug Leute, die man da unterbringen kann. Ich glaube auch, dass man eben mit den vielen Tag-Teams und Stables, die man mittlerweile hat, dass man da noch was anstellen kann. Sei es jetzt mit Judgment Day oder mit den Brutes und so weiter und so fort. Also genauso haben die auch noch prominente Namen. Also Stone Cold Steve Austin wird immer wieder gerüchtet. Man hat da schon noch ein paar Optionen. Also auch gerade was Tag-Team-Action angeht, habe ich da schon noch ein bisschen Hoffnung. Aber ja, auch da wieder der Aufruf natürlich, gerne mal in die Kommentare schreiben, was sind eure WrestleMania-Matches, was sind eure WrestleMania-Card. Da sind wir natürlich dann auch sehr gespannt drauf. Aber ja, Kai, die Frage ist ja auch, was passiert nach WrestleMania? Ich meine, wir wissen, dass wir Money in the Bank am 1. Juli in London haben. Wir wissen auch, dass Triple H so ein bisschen den Veranstaltungskalender hier auf den Kopf stellen wollte. Weniger Gimmick-Pay-Per-Views. Zuletzt wurden der King of the Ring und Queen of the Ring als Trademarks gesichert. Also, wie siehst du hier das, den Rest des Pay-Per-View-Jahres?
Es tut vielleicht Leuten wie euch, die alt sind, nostalgisch verklärt.
Jetzt geht das schon wieder los.
Ein bisschen weh. Aber King of the Ring und Queen of the Ring, das sollten wir sein lassen als Pay-Per-View. Ich weiß, das hat für großartige Momente gesorgt. Aber die letzten 5 King of the Ring, das war alles nur peinlich und egal.
Ja, Mandy, jetzt warte erstmal ab, was Ulf sagt, weil der wird dir sagen, wie das früher wirklich war.
Nee.
Also natürlich hat es auch damals Sachen wie King Mabel, müssen wir auch nicht drüber reden, ne?
Das war, King of the Ring war oft nicht gut.
Ja, nur es ist ja so sehr romantisch verklärt, also, ach Mann, Stone Cold, toll, oder? Und bitte nicht King of the Ring und Queen of the Ring als Pay-Per-View zurückbringen. So, ja, natürlich, Turniere machen Spaß, ist auch witzig, aber dieser Titel ist in den letzten Jahren immer egal gewesen, komplett unwichtig.
Vor allem, er hat immer jeden geschadet, der gewonnen hat.
Ja, King Corbin, King Woods, King Barrett.
Also Queen Selina, große Nummer.
Stimmt, Queen Selina natürlich.
War richtig groß.
Also, das nicht. Also, ich bin dabei, weniger Gimmick-Pay-Per-Views, aber dann nenn's wieder, also dann gib ihm wieder irgendwelche Namen. Capital Punishment, Great Balls of Fire, die tollen Sachen eben. Also, du musst es ja nicht wie eine Match-Stipulation nennen. Nenn es, ne, Backlash, Judgment Day, No Mercy. Also, dann nimm solche Namen. Du hast doch genug in der Schublade. Guck einfach mal ins Network. Also das fände ich dann besser. Weil letztendlich ist King of the Ring und Queen of the Ring auch nur ein Gimmick-Pay-Per-View.
Ja, aber da, das ist wie ein Rumble. Aber ich bin da auch gar nicht so verklärt, ehrlich gesagt. Weil A, weiß ich, dass der King of the Ring sehr oft sehr schlecht geschaut worden ist. Und klar hat es da auch mal große Ereignisse gegeben und große Momente. Aber das hat auch nur dann funktioniert, wenn man sich wirklich auf den Sieger dieser Turniere eingelassen hat und wenn man daraus was gemacht hat. Hat man das nicht gemacht, war es halt einfach nur ein blödes Turnier und keiner ist interessiert.
Oh ja.
Kann man natürlich machen, also auch selbst wenn man sich darauf einlässt, garantiert das nicht, dass es gut gewesen ist, die King Mabel zum Beispiel. Also das ist in keiner Welt gut gewesen. Egal, aber, was das macht.
Aber unter uns, wenn aber eh schon beide Namen als Trademark reserviert wurden, das spricht doch allein schon dafür, dass es kein Pay-Per-View wird.
Wieso?
Weil du kannst doch ein Pay-Per-View nicht nennen, King of the Ring and Queen of the Ring. Und du wirst keine zwei Einzel-Pay-Per-Views daraus machen. Deswegen ist das für mich in dem Moment alles klar. Zwei Namen sind gesichert. Das machst du als normales Turnier, wo halt das Finale bei einem Pay-Per-View stattfindet.
Mann, der David manchmal, ne?
Alten Fuchs.
Ja, oder kannst du dir vorstellen, dass sie ein Queen of the Ring Pay-Per-View machen?
Nee. Klar. Nein, kann ich nicht.
Live im Stadion.
Das ist übrigens auch eine, spannende Frage. Da gibt es nochmal einen All-Women.
Nein, gibt's nicht.
Nein. Okay. Dann halt nicht. Kai, hast du schon Teilnehmer für das Money in the Bank Match? Und hast du schon Tickets für die O2 Arena in London?
Habe ich nicht. Ist aber auch ein Monat nach meiner Hochzeit. Ich glaube, da darf ich auch nicht hin. Also da muss ich noch mehr um Erlaubnis fragen als ohnehin schon. Ich glaube aber auch, das wird sehr schnell ausverkauft, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, ne? Weil Pay-Per-View, du hast ja auch gemerkt, was die in Wales gezogen haben, ne? Und die O2 Arena, da gehen um die 19.000 rein, wenn ich mich nicht irre. Die ist zack ausverkauft. Also, ja, wer wird Kofferträger, Trägerin? Es muss natürlich ein Heel sein, das ist klar. Wer zu dem Zeitpunkt Heel ist, wissen wir nicht. Ein Safe-Call für mich, weil ich es ihm gönnen würde, weil er so viel geackert hat im letzten Jahr, ist immer noch Seth Rollins. Oh. Verurteilt mich, ist mir egal.
Den würdest du auch
nennen.
Ja, aber ne, ich habe gesagt, wer weiß, wer bis dahin Heel ist.
Ach so.
The Miz hatten wir schon. Ich möchte keinen von den Leuten, die zurückgekommen sind. Ich möchte jetzt auch nicht, oh, Karrion Kross, Karrion Kross könnte es nicht werden, Leute. Und da ist es ein bisschen schwierig, weil du musst ja davon ausgehen, dass dann derjenige auch Main-Champ werden kann, wie wir bei dem Austin Theory gesehen haben.
Haha.
Hätte ich gern einen Psycho-Champer als Kofferträger? Ja, kann ich es mir vorstellen. Leider nicht. Und das ist gerade so ein bisschen mein Problem dabei.
Was sagst du denn dazu, dass wir Austin Theory ein zweites Mal den Koffer gewinnen lassen und diesmal richtig?
Auf gar keinen Fall.
Was ist mit Olaf los?
Ey, wirklich. Leute, wisst ihr, was richtig dumm war? Das, lass das nochmal machen.
Aber der hat ja einen neuen Charakter.
Mal noch größer. So.
Ja, natürlich hat er einen neuen Charakter. Trotzdem soll er nicht Main-Champ werden. So, Mann, der beweist sich jetzt gerade seit 3 Monaten.
Ja,
dass er,
bis dahin hat er 9 Monate gehabt.
Eieiei.
Lass das mal nicht machen. Der Typ ist Anfang 20.
Ja, und? Andere Typen Anfang 20 sind AEW-Champion.
Ja, aber ein MJF, so langweilig seine Promos aktuell auch sind, ist 1000-mal interessanter als ein Austin Theory. Das
provoziert den Ulf nicht, sonst will er gleich wieder splitten.
Ja. Auch ein Brock Lesnar war eine andere Hausnummer als Austin Theory.
Wirklich?
Ja.
Also, auf gar keinen Fall. Aber es musste schon trotzdem Heel sein, meiner Meinung nach, weil Face-Kofferträger sind immer blöd. Und bei den Frauen muss man schauen, was man macht. Ich weiß nicht, welchen Weg man mit Alexa Bliss geht.
Mhm.
Also, das könnte ja was sein, weil, oder du nimmst jemanden, der so ein bisschen uninteressanter ist, weil der Koffer ja auch so ein bisschen dich interessant macht, natürlich. Außer du sagst, wir cashen am gleichen Abend ein, was ich immer hasse. Grüße an Liv Morgan. Mal schauen, welchen Weg man da geht, aber.
Nimm Alexa.
Was wäre denn, Entschuldige, bei den Männern mit jemandem wie dem Lashley eigentlich? Also ich finde, den vergessen wir gerade so ein bisschen in den ganzen Diskussionen, weil der ist ein valider Main-Eventer, der ist ein großer Name. Klar, der braucht eigentlich den Koffer nicht, aber wir sehen jetzt aktuell, da wird so ein bisschen mit dem Hurt-Business geunkt und geschwurft. Ne? Also noch ist es ja nicht final, noch nicht. Man weiß nie genau, was bei WWE passiert heutzutage. Das würde doch vielleicht auch ganz gut zum Lashley passen, oder?
Ich fände einen Lashley nicht schlecht, bin ich ehrlich. Ich hätte also auch vor 2-3 Jahren niemals gedacht, das sozusagen. Das ist jemand, den kannst du ohne Probleme ins Main-Event schmeißen. Den kannst du sogar ohne Probleme in den Belt geben. Und deswegen habe ich auch gerade so ein bisschen rumgedruckst bei Money in the Bank, weil ich finde, es gibt wenige, denen du jetzt zutraust, Main-Champ zu sein. Liegt auch ein bisschen daran, dass Roman seit 10 Jahren Champion ist und man sich gerade auch vielleicht nichts anderes vorstellen kann. Aber bei vielen denke ich mir, ich sehe dich gerade nicht den Belt tragen. Und bei dem Lashley sehe ich es eher.
Wäre auch mal eine andere Paarung übrigens, also wenn Roman dann noch irgendeinen Titel hat, also wenn wir davon ausgehen, Cody und Roman haben den Titel, wäre Lashley, sofern es dazwischen nicht noch irgendeinen Shake-Up gibt, natürlich auch ein guter Gegenspieler für einen Cody zum Beispiel, also warum nicht? Würde ja passen.
Warum gehen wir nicht Frage. Gunther denn den Koffer?
Was?
Warum gehen wir nicht Gunther den Koffer?
Ja, hätte ich auch nichts gegen.
Wäre ich auch nicht.
Kommt vielleicht ein bisschen früh, oder?
Ach, aber Austin Theory mit 17 Jahren kann man den Koffer 8-mal geben, oder was?
Ach ja, mein Gott. Ich habe hier gerade das Stichwort hier Shake-Up mit reingeworfen. Ne? Also, glaubt ihr, da kriegen wir noch was? Also, glaubt ihr, wir kriegen noch mal, dass da durchgemischt wird nach WrestleMania vielleicht? David, glaubst du da? Und bleibt der Brand Split überhaupt?
Also, offiziell ja. weil offiziell macht das halt aus marketingtechnischen Gründen sehr viel Sinn, den zu haben. Aber in Wahrheit gibt es den ja gar nicht mehr, wenn man mal ehrlich ist. Also ich denke, man wird auf jeden Fall wieder ein bisschen mischen. Also ist halt, ich fände es komisch, wenn es nicht so wäre, aber im Endeffekt ist es halt einfach nur dafür da, primär, dass du Sender zufriedenstellst und halt ein bisschen das, dieses Gefühl von frischem Wind reinbringst. Aber eigentlich ist es nicht mehr vorhanden.
Ich würde sogar jetzt einfach mal ganz provokant die andere Seite vertreten und sagen, dass ich mir vorstellen kann, dass man einen Brand-Split wieder ein bisschen, nicht komplett, aber ein bisschen schärfer macht, wenn die Sache mit den Belts mehr geklärt ist. Weil dann muss ja Roman nicht mehr als Doppel-Einzel-Champ bei jeder Show auftreten. Dann kannst du sagen, der ist bei Raw, der ist bei SmackDown, fertig. Ähnlich mit den Tag-Belts, je nachdem, was man da macht. Also, dass vielleicht die Trennung der Vereinigung der Gürtel auch ein bisschen mehr zu einer Roster-Trennung führen könnte.
Ist halt nur die Frage, ob du das Risiko eingehst, wenn du gerade eh das Gefühl hast, okay, es geht alles in die richtige Richtung. Dann ist es sehr mutig, dann zu sagen, okay, jetzt machen wir wieder ein bisschen strenger.
Ja, natürlich, klar.
Aber ich glaube, also ich mach mal meine Prognose. Ich bin mal so mutig und mach mal eine Prognose für 2024. Meine Prognose ist, der Brandsplit endet dann, nämlich dann sehr stark abhängig davon, wer hier die Bildrechte hat. Nämlich, wenn die Bildrechte alle bei Comcast liegen und Raw und SmackDown laufen quasi im selben Network, kannst du machen, was du willst, ne? Ist ja wurscht. Dann machst du halt Raw und SmackDown zusammen. Wenn wir andere Käufer haben, die womöglich die Bildrechte weiter verscherbeln an verschiedene TV-Sender, dann wiederum glaube ich, dass wir den Brandsplit beibehalten werden.
Gar nicht unklug.
Stimmt.
So, ausnahmsweise aber, mal nicht verkehrt.
Aber ich glaube auch, dass wir noch ein Shake-Up bekommen werden, logischerweise. Ich glaube auch, dass wir Call-Ups bekommen werden, Kai. Hab schon im Vorfeld gesagt, weißt du, wenn man da über Call-Ups spricht, sage ich immer Bron Breakker und Carmelo Hayes. Siehst du noch jemand anders da von der NXT-Riege, die eigentlich reif wären, hier ins Main-Roster aufzusteigen?
Also ich glaube, so reif wie die NXT-Call-Ups mal vor 4 Jahren waren, so reif werden sie nie wieder sein. Im Moment ist es eher, dass man sagt, ja, ich brauche den bei NXT nicht mehr, zieh den einfach hoch, ist mir doch egal, hoffentlich floppt er. Ne? Böse gesprochen natürlich, weil wir alle lieben Bron Breakker und finden den mega interessant, weil er ist eine richtige Charisma-Bombe. Und man kann der Promos halten und angeln, toll. Also, das ist so ein bisschen
Magigkeit.
Das ist halt so ein Call-Up, den er macht, weil er logisch ist, weil er alles erreicht hat und nicht, weil er zu groß für NXT geworden ist. Weil das ist er eigentlich nicht. Der ist nur zu langweilig für NXT geworden. Der
hat ja alle besiegt dann im Endeffekt, so mehr oder weniger. Ja. Ne? Also klar, Ilja dann vielleicht dann irgendwann noch mal richtig.
Genau. Aber sonst ist es noch ein bisschen schwierig, weil es ist keiner da, wo du sagst, der muss eigentlich hoch. Derjenige, der das Potenzial hat und Appeal, auch wenn ich nicht weiß, wie man den im Main-Roster einbaut, ist ein Carmelo Hayes natürlich, weil der hat Charisma, der kann reden. Sonst ist es schwierig, ne? Also, wir haben jetzt auch mit ab und zu mal Call-Ups gesehen, die wir gar nicht verstanden haben. So wie Von Wegner, der da war. Warum auch immer. Also, solche Sachen. Weil man merkt ja, dass das Niveau ist faktisch gesunken. Also, du hast jetzt nicht mehr Stars, die jetzt noch schleifen musst und dann kannst du sie hochschicken, sondern du baust Leute von vornherein auf. Also, sehe ich jetzt noch gar nicht so viele, die einen Call-Up brauchen, weil sie ihr Potenzial oder vielleicht sogar ihren Charakter noch gar nicht richtig gefunden haben. Deswegen ist es eben ein Bron Breakker, weil der hat alle besiegt. Sein Charakter hat er trotzdem nicht gefunden, aber ja.
Das Roster braucht ja auch momentan keine Call-Ups zwingend, muss man dazu sagen.
Das ist es auch noch, finde ich.
Ja, also ich, die beiden sehe ich einfach, weil, wie gesagt, da ist nicht mehr so viel Luft nach oben, um es mal so auszudrücken. Also Bron Breakker hat den Titel jetzt Ewigkeiten gehabt. Klar, könnten verlieren und dann wieder zurückholen. Aber ich glaube, das ist nicht der Sinn dahinter. Bei den Frauen sehe ich eine Zoe Stark. Auch wenn die jetzt noch nicht so 100% etabliert ist, aber ich glaube, dass die soweit wäre, dass man die da zurückbringt. Das wäre noch so eine Kandidatin für mich. Genauso glaube ich auch, dass wir es sehen werden, dass bestimmte Talents wieder runtergehen werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass man gerade die Leute, mit denen man jetzt nicht so zufrieden zuletzt gewesen ist, vielleicht schickt man Karrion Kross wieder zurück und wirft den dann Bron Breakker vor oder der entthront Bron Breakker dann, weil es kein anderer will.
Also richtig spannend.
Ja. Also Leute, jetzt haltet euch fest. Ich mag es kaum aussprechen, dass ich das jemals sage, weil ich selber nicht für möglich halte. Ich finde sogar, ist ein Karrion Kross nicht zu groß für NXT? Ich fühle mich sehr dumm, wenn ich das sage, aber also, du wurdest ja schon groß präsentiert, Fehde mit Drew McIntyre, um ihn dann runterzuschicken, wäre das nicht, ne?
Ja, und?
Für den Baylor
entlassen auch zu vielleicht?
Ja, aber jetzt momentan, fehlt er mit Madcap Moss, also entschuldige mal.
Ja, natürlich, da fehlt von Anfang an alles. Aber
also bei Cameron Grimes gab es ja auch Gerüchte darüber, dass man ihn ja quasi hochziehen wollen würde, dass das auch so ein Kandidat wäre.
Stimmt, der hat auch wenigstens Charisma.
Also, das wäre doch so ein Name, den man da aufrufen könnte, aber ja, also es sind nicht so die Kandidaten dabei. Auch da, wenn ihr mögt, schreibt uns das gerne in die Kommentare oder auf dem Discord, wen ihr da auch seht, wen man hoch und wieder runter oder wieder runterschicken könnte. Was ist denn mit deinen Jungs hier eigentlich? Was ist denn Pretty Deadly? Willst du die im Main Roster sehen?
Ey, die will ich im WrestleMania Main Event sehen. Aber ich glaube auch, dass die noch ein bisschen bei NXT rumgeistern können. Die haben aber auch schon auch jetzt prinzipiell alles gewonnen, ne?
Ja.
Zwar kurz und nicht so effizient, aber ja, hätte nichts gegen. Ja, lass sie mal bei Raw After Mania debütieren, ich Bock drauf.
Jetzt sind wir an einem schönen Punkt angekommen, wo wir über so ganz viele Personalien sprechen, nämlich wer kommt, wer geht. Da haben wir noch ein paar weitere Namen, die dann hier so ins Gespräch kommen. Natürlich, da muss ich auch direkt wieder zu Kai gehen. Kai, CM Punk bei WWE. Ja, wann, wie und wo? Ich werde die Frage, selbe Frage nachher auch im AEW-Blog natürlich stellen.
Ja, das ist, also man weiß natürlich nicht, was ist an welchen Infos dran und wie ist es. Gibt Chris Jericho wirklich CM Punk dann echt einen Feuerball ins Gesicht, wenn er nochmal auftaucht? Man weiß es nicht. Das heißt ja auch, wir sorgen dafür, dass der hier nicht hinkommt, wie so eine Schulhofklicke. Also ist die Frage, wie verhärtet die Fronten sind. Man weiß aber auch, Punk weniger, Jericho schon, ist auch ein Profi. Vielleicht kann er auch darüber hinwegsehen für das große Ganze. Gerade jetzt natürlich, wenn wir in Richtung Zukunft schauen. Wir haben es letztes Jahr immer angesprochen und gesagt, die Elite gegen die Undisputed Era haben wir nicht bekommen, Leute. Streich das komplett, haben wir uns nie gewünscht. Wir wollen die Elite gegen FTA und CM Punk. Also, wenn das nicht Geld schreit, dann weiß ich auch nicht. Das wäre doch das Match, oder? Und dann machst du noch Punk gegen Omega als Einzelmatch, also da steckt so viel Potenzial noch drin, finde ich.
Wir sind aber bei WWE gerade.
Und so viel Geld steckt da noch drin.
Ja, das überschneidet sich hier gerade sehr stark.
Der wiederholt sich gleich nochmal. Ja.
Also, nee, also deswegen sage ich ganz klar, Punk nicht bei WWE, sondern bei AEW.
Ja, dann gebe ich die Frage an David weiter hier. Machst du hier auch bei Kais Märchenstunde mit, CM Punk und FTA gegen die Elite, oder siehst du FTA und CM Punk eher bei WWE?
FTA möchte ich eigentlich nicht bei WWE sehen und ich glaube es auch nicht persönlich. Aber wir sind im Wrestling und da ist nichts unmöglich. Aber bei Punk und WWE, da muss halt einfach so viel zusammenkommen, dass das nochmal passiert. Aber anders als Kai sehe ich das nicht als komplett ausgeschlossen. Weil ist halt die Frage, wie man kann ja kommunikativ auch viele Streitigkeiten aus der Welt bringen. Was ich allerdings sagen würde, wäre, wenn halt WWE als Käufer Saudi-Arabien hätte, wäre halt nicht dabei. Wenn Comcast wäre, sage ich mal, ist die Chance schon viel besser.
Habe übrigens nie gedacht, dass ich das komplett ausschließen würde.
Alles Fake News.
Aber David hört, was er will.
Ja, natürlich.
Der Gaga-Headline
David. Ich rede ja auch über AEW im WWE-Podcast.
Genau. Ich glaube, es hängt auch ganz stark davon ab, wie die Personalie Triple H in den kommenden Wochen und Monaten thematisiert und behandelt wird. Also, haben ja auch schon viele gemutmaßt, ne? Jetzt nachdem Stephanie weg ist, dann wird doch Triple H garantiert auch gehen. Heißt aber, das ist erstmal nicht so. Es hießen aber auch andere Dinge noch von letzter Woche anders. Also, ich glaube, da hängt
ganz kurz mal reingrätscht. Ja. Eine Sache möchte ich mal gerne in den Raum werfen. Man hat ja auch mal gefragt, was mit Cody Rhodes? Bei WWE. Nee, ist nicht. Guck mal, was der gemacht hat. Er hat ja gegen WWE geshootet ohne Ende. Der hat gesagt, hier meine Liga, ich will es denen richtig zeigen. Aber anschließend bei WrestleMania gesehen. Also, wenn man es ausschließt, ist dann schwierig. Und beim Punk, ja, sehe ich es wie du. Triple H wird der Faktor sein.
Also bei ganz vielen Personalien, also auch bei FTA sehe ich das ganz stark so. Also wenn der quasi garantiert wird, Triple H bleibt da kreativ und was das Talent angeht am Ruder, dann glaube ich, hat man bei WWE eher Chancen, so ein paar alte Namen wieder zurückzuholen. Andrade und Miro, die auch gerüchtet werden, bin ich ehrlich, finde ich, brauche WWE beide nicht.
Bitte nicht.
Ja, also,
kann ihn mehr.
Brauche ich beide
Miro
nicht.
Miro gewinnt Money in the Bank. Viel Spaß, Kai.
Ja, aber ich finde, da hängt sehr, sehr viel an dieser Personalie Triple H. Und auch der, frage ich es auch, springt er über den Schatten mit CM Punk? Hat er gesagt, so, ja, wir sind da offen. Ist er das wirklich oder sagt das einfach nur so, damit er der Good Guy ist?
Ich glaube, Triple H ist einfach primär Profi erstmal. Gerade jetzt in der Position, jetzt wo er nicht mehr Wrestler ist, ich glaube, da springt er eher über den Schatten, wenn er denkt, okay, hier ist Kohle drin.
Ich glaube, früher nicht, aber ich glaube, auch ein Triple H hat sich gewandelt. Oder er kann sich sehr gut darstellen, man weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, er ist nicht mehr so wie der frühere Triple H.
Das Ding ist ja auch, er streitet ja nicht um eine Position in dem Sinne, ne? Sondern, also, wenn CM Punk in die Promotion kommen würde, wird es ja nicht darum gehen, oh, CM Punk nimmt Triple H den Spot weg oder das Spotlight weg oder sonst irgendwas, sondern
weiß man nicht.
Demnächst, CM Punk, neuer Head of Creative bei WWE, neuer Champion CM Punk, übrigens.
Also doch wieder Triple H.
Genau das. Nein, aber das deswegen, also ich finde die Personalie CM Punk super spannend, weil ich kann bei beiden, auf beiden Seiten, sowohl bei WWE als auch bei AEW, habe ich ähnlich valide Argumente, weshalb CM Punk da auftauchen könnte. Bei beiden Male ist es das Geld. Und beide Male denke ich mir, das würde der Promotion was bringen. Und letztlich, die Einzigen, die dann eben da noch über den Schatten springen müssen, sind die Verantwortlichen und CM Punk natürlich auch.
Und es gibt auch Option Nummer 3, muss man auch sagen. Dass halt zu keinem von beiden geht. Nee, aber
zu Ring of Honor.
Klar, momentan geht man eigentlich eher davon aus, okay, er kommt halt zurück, die Frage ist nur, wohin. Aber es kann auch einfach sein, dass er nirgendwo mehr hingeht.
Ja, das könnte ja auch sein.
Wäre richtig nervig.
Ja, aber das ist die super langweilige Möglichkeit, weißt du?
Ja,
ja, aber nicht
langweilig.
Das ist eine Steuererklärung auch, trotzdem muss man das ja sagen.
Ja. Was ist denn mit einer Mercedes Monet, also mit Sasha Banks? Ich meine, die ist jetzt bei Dynamite nicht aufgetaucht. Was ist denn mit der? Das heißt, dass der Vertrag mit New Japan nur kurz sein soll? Also das Match gegen Kairi findet ja im Februar statt. Wo sehen
Rumble
wir die
Nummer
denn,
30.
Kai? Was?
Rumble Nummer 30.
Ah, das geht ja dann nicht, weil wenn das Match bei New Japan im Februar ist dann und der Rumble ist Ende Januar.
Ist es ein Exklusivdeal?
Der das hat ist halt einfach die Frage.
Nur ein Deal über Auftritte.
Das ist halt eine Frage.
Ich finde Sasha Banks gar nicht so interessant, wie sie gemacht wird. Ja, natürlich ist sie objektiv ein Star. Man merkt sie auch, wie schnell sich das New Japan Event ausverkauft hat, mit nur einem Match announced. Also das ist schon eine Hausnummer. Also, ne, ich mache jetzt die langweilige Antwort.
Oh Gott.
Es ist mir komplett egal, was sie macht. Also, geht sie dahin, geht sie dahin.
Hör auf zu shooten, du shootest den ganzen Podcast nur.
Das ist für mich wirklich kein Mehrwert, wo die ist. Also, ich finde, ja, natürlich ist sie eine gestandene Main-Eventerin, aber keine Ahnung, also dann möchte ich lieber sehen, dass dann eine Bianca Belair die Heel-Persona-Rolle bekommt und da als Heel aktiv ist, als eine Sasha Banks zum Beispiel, weil ich die viel lieber sehe. Also, wäre es eine Bereicherung? Ja, natürlich, es wäre für jede Company eine Bereicherung. Aber es juckt mich nicht. Also wie gesagt, ich finde, wir haben da andere Damen, die würde ich viel lieber in einem Spotlight sehen. Bianca Belair, Rhea Ripley. Ja.
Ja. David.
Ist halt schwierig. Also ich sehe sie sehr gerne. Normalerweise würde ich halt sagen, sie passt zu WWE besser. Und da würde es auch Sinn machen. Da gibt es das große Geld. Allerdings finde ich, hat sie jetzt diese Auszeit ja nicht nur als Auszeit gehabt, sondern auch genutzt. Und hat ja auch verschiedene Auftritte, also sowohl als Model und versucht sie als Schauspielerin. Sie versucht ja gerade wegzukommen von diesem Namen Sasha Banks, auch weil ihr Account und Co., sie tritt ja als Mercedes auf, was ja auch richtig ist. Und da hat sie die Rechte. Daher denke ich, normalerweise vom Gefühl her würde ich sagen, okay, sie passt besser zu WWE, sie wird da auch wieder zurückkommen. Bei AEW würde es mehr Sinn machen, aber da, so blöd es klingt, ist sie fast schon eigentlich zu groß dafür. Also sie ist eigentlich schon in der Entwicklung weiter, als dass sie das machen müsste.
Aber das, was du sagst, macht eigentlich super viel Sinn, gerade um sich seinen eigenen Namen aufzubauen. Also dann als Mercedes Moné bei AEW auftrittst, weil den Namen, daran hast du ja die Rechte. Ja,
natürlich, die Frage ist halt, also, hat sie halt Bock, abseits von Schauspielerei, Model und Co., wirklich regelmäßig zu wresteln. Ist ja noch mal was anderes, ob du halt einen Deal hast mit New Japan, wo du halt sagst, okay, ich habe ein paar Auftritte, danach wieder Ruhe. Oder ob du halt sagst, okay, ich komme zurück und dann habe ich jetzt wirklich wieder das Programm. Sie wird AEW gut tun, aber es ist halt einfach, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Ich finde, die ist halt eigentlich da schon einen Schritt weiter. Durch diese Auszeit.
Ich bin gespannt. Also ich sehe sie da tatsächlich langfristig wieder bei WWE. Das ist so mein Gedanke. Also dann vielleicht mit einem abgespeckten Vertrag oder mit mehr Einfluss quasi, aber ich sehe sie ehrlich gesagt schon wieder bei WWE. Jetzt nicht sofort Anfang des Jahres, aber gegen Ende des Jahres sehe ich sie da schon wieder. So. Punkt um. Andere Neuverpflichtung, die ich bei WWE übrigens auch sehe, ist Nick Aldis. Was hier auch nochmal ganz kurz nochmal unterzubringen.
Den sich als Rumble-Kandidat.
Ja. Also, das ist auch noch so ein weiterer Punkt. Wen sieht ihr denn bei WWE so als Durchstarter für das kommende Jahr? Ich meine, wir hatten schon mal einen Podcast dazu gemacht. Ich glaube, da war der David mit dabei. Aber wen seht ihr noch so als Kandidaten, die da eine große, die große Nummer sein könnten, Kai, bei WWE?
Also, große Nummer, jetzt nicht im wortwörtlichen Sinne, aber als Durchstarter trotzdem Sami Zayn, weil er dann eben nach WrestleMania mit einem Titel durchstarten wird, und zwar als Tag-Champ mit Kevin Owens, ganz klar. Wer auch seinen Hype mitnimmt, denke ich mal, und dann auch entsprechend sein WrestleMania-Match bekommt, ist ein Theory. Der wird trotzdem nicht zweimal den Koffer holen, aber er wird auch eine Art Durchstarter sein. Das sehe ich ganz klar. Und sonst tue ich mich da so ein bisschen schwierig, weil ich finde, wir hatten jetzt gerade durch diesen Triple H-Umschwung hatten wir ja gefühlt erst so im August einen Neustart. Und wir sind jetzt ja gerade schon dabei zu sehen, wie sich die Leute entwickeln, die da schon gestartet haben mit diesen 4 Monaten Vorsprung. Ne? Also ich hätte auch sonst weiterhin, wäre ich noch mit dem Riddle gegangen, aber ich glaube, das Thema hat sich erstmal erledigt, wenn ich ehrlich bin, nach den 2 Strikes. Ansonsten sehe ich gerade spontan niemanden, weil jetzt auch eine Rhea zu nennen, der Run fängt jetzt ja auch schon, also läuft ja auch schon seit einem halben Jahr.
Ja.
Natürlich ist es deine Art Durchstarterin, wenn sie sich den Battle WrestleMania holt, ne? Nur es ist jetzt ja auch schon ein Aufbau, der schon mehrere Monate geht. Ähnlich wie beim Theory, den ich gerade genannt habe. Weil ist dann auch ein Cody ein Durchstarter?
Nee, der ist ja schon etabliert. Ne? Ich schmeiß hier Montez Ford mit rein. So.
Als Singles Wrestler?
Ja, als Singles Wrestler.
Okay,
du willst ja schon länger splitten.
Ja. Ich finde, die sind beide soweit. Ich finde auch, dass sich Dawkins echt gut entwickelt hat, aber
Dawkins wird gnadenlos untergehen.
Ja. Ja, das ist der Marty Jannetty von beiden.
Was ist denn mit Solo Sikoa? Ich meine, klar, der ist jetzt da, der ist präsent, aber auch den könnte ich mir zum Beispiel hervorragend als IC-Champion vorstellen.
Ja, aber der braucht die Bloodline. Also, ne? Also, der braucht zu 100% die Bloodline dafür. Als IC-Champ, ja, ich glaube, es wären auch geile Matches zwischen dem und Gunther. Ich möchte aber Gunther weiterhin als IC-Champ sehen. Ich habe richtig Bock auf einen dominanten IC-Run, wie wir ihn schon lange nicht mehr gesehen haben.
Haben wir doch jetzt gehabt, reicht doch.
Nee, reicht nicht.
Okay, ja, aber apropos, dann möchte ich mal meinen Kandidaten reinwerfen. Das wäre nämlich Gunther. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich glaube, dass er im Laufe des Jahres das schafft, was halt so schwer ist, von IC hochzukommen zum Main Event. Und ich glaube, dass er es schaffen könnte. Weil ich habe halt das Gefühl, dass die Company halt mittlerweile was in ihm sieht und auch sehr viel Vertrauen zeigt. Und ich glaube, er wächst diesen IC-Belt irgendwann heraus im Laufe des Jahres. Und das wäre für mich ein Durchstarter. Wenn einer schafft, von dem Bereich in Main Event zu kommen, ist für mich auf jeden Fall ein Durchstarter.
Absolut.
Das Ding ist ja auch, es fühlt sich schon an, als wäre Gunther jetzt seit Ewigkeiten im Main Roster, aber eigentlich ist er noch gar nicht so lange da, ne? Also,
ja.
Ist noch kein Jahr da, sondern es sind, glaube ich, jetzt ein halbes Jahr knapp so um den Dreh. Also von daher, gut möglich. Aber dann lass mal hier an der Stelle in Richtung, also, andere Frage noch. Kriegen wir noch mal Entlassungen? Ja oder nein? Kai?
Ja.
David?
Ja.
Okay. Springen wir rüber zu AEW. Erstmal fangen wir ähnlich an wie bei WWE, nur halt ohne Saudi-Arabien. Wir befinden uns auch ja bei AEW in einem schwierigen Prozess, weil auch AEW muss ja seinen Vertrag verlängern mit den TV-Stationen. Die wollen ja auch einen neuen TV-Deal aushandeln. Geschieht das, Kai? Wird das fix gemacht? Weil auch da kann natürlich ein Konflikt entstehen. Wir haben schon im letzten Podcast gesagt, dass im schlimmsten Fall können die beiden miteinander kollidieren. Also das kann wirklich kommen, dass wenn jetzt mal angenommen, da holt sich dann der, also was sehr unwahrscheinlich ist, muss man dazu sagen, ne, dass sich der Heimatsender hier Warner Bros. Discovery, wenn die sich WWE holen, was aus Geldgründen und aus anderen Gründen eben sehr unwahrscheinlich ist, aber wenn die das machen, dann steht AEW auf einmal ohne Heimat da. Das wäre natürlich auch mal ganz witzig. Aber wie siehst du die TV-Situation für AEW?
Also ich glaube zum einen nicht, dass sie ins Gehege kommen werden. Weil es macht ja auch keinen Sinn. Dann hast du zwei verschiedene Wrestling-Companies unter dir. Also ich sehe da keinen Sinn drin. Du beschneidest dich ja so ein bisschen selbst in deiner Zielgruppe. Und dann, also nee, da sehe ich zum einen keinen Sinn drin.
Du könntest ja auch einfach den Vertrag mit AEW auslaufen lassen, da hättest du nur den Marktführer.
Ja, aber weiß ich nicht. Also okay. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das zu machen. Also das wäre dann, keine Ahnung, wäre eine. Ja, kannst du machen, wenn du deinen Marktführer holst. Aber es wäre trotzdem eine komische Aktion, einen anderen fallen zu lassen, den neuen zu holen. Klar, ist in erster Linie Wirtschaft, aber ich glaube, das wäre komisches Hin und Her. Das wäre auch, du würdest dann trotzdem auch Fans vergraulen, dir beides gucken und sagen, oh, guck mal, wie die mit AEW umgegangen sind. Das wäre auch schlechte Presse für dich, weil, ne, es gibt nicht unendlich Wrestling-Fans und dann von den nicht unendlichen Wrestling-Fans dir noch welche zu vergraulen. Das ist taktisch nicht klug, meiner Meinung nach. Also auch da letztendlich, ja, AEW wird einen neuen TV-Vertrag bekommen. Wo das sein wird, keine Ahnung, das wird sich zeigen. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir leider, also was meine Meinung ist, kein Fakt, dass wir leider keinen Streaming-Dienst bekommen werden wie das AEW Network, auch wenn wir uns das alle wünschen. Ich glaube, man bleibt erstmal noch bei dem Pay-Per-View-Ding, weil das läuft relativ gut. Man hat jetzt auch für Europa oder für Deutschland wieder einen anderen TV-Deal ausgehandelt, jetzt mit D-Max. Also ich finde, die Zeichen deuten eher darauf zu sagen, dass wir kein AEW-Network bekommen und das Ring of Honor irgendwo auf dem Honor Club läuft. Vielleicht dann noch mit PWG zusammen und Konsorten.
Ja, die Idee habe ich letztens so im gemeinsamen Chat hier eingeworfen, weil ja zuletzt Jericho bei
JRS aufgetreten.
Genau, Jericho und der Rest der Appreciation Society ja bei Bowler aufgetreten sind, bei Battle of Los Angeles, habe ich gesagt, ja, vielleicht ist das ja so ein Vorstoß, man bringt die ganzen Independent Promotions, die es noch gibt, die paar, die bringt man unter dem Dach, unter dem Schirm des Honor Clubs zusammen und auch New Japan Strong wird ja neu aufgestellt, vielleicht holt man die auch gleich noch mit rüber und macht da quasi gemeinsames Programm. Ist so ein bisschen Fiktion mit dabei, aber ich sehe auf jeden Fall, was ich jetzt schon mal sagen kann, also ich sehe auf jeden Fall die Fortführung der Kooperation mit New Japan sehe ich. Ich sehe einen neuen Fokus oder einen stärkeren Fokus auf dieses eigenständige Produkt Ring of Honor. Vielleicht mit New Japan Unterstützung, aber das ist auf jeden Fall was da ganz stark angetreten wird. Und ich glaube, AEW wird da bleiben, wo sie sind und die werden geringfügig mehr Geld bekommen. Aber ich glaube, die werden nicht den großen Sprung machen, den sie gerne hätten. So, das ist so mein Tipp, was so die TV-Situation angeht. Die werden weiterhin bei TNT und TBS bleiben, aber die werden jetzt nicht einen Arsch voll Geld mehr bekommen als vorher, weil Warner Bros. Gerade einspart und die werden sagen, hier, ihr kriegt ein bisschen mehr als Dankeschön dafür, dass ihr gute Arbeit geleistet habt, aber die werden jetzt nicht da die ganz, ganz große Gehaltserhöhung bekommen. David, wie siehst du das denn?
Ich halte es jetzt erstmal für den wichtigsten Moment für die Company, weil es halt ein bisschen die Richtung gibt, angibt, wo es in den nächsten Jahren hingehen kann. Weil bei diesem TV-Deal, das ist halt das, wo du das meiste Geld machst. Und entweder schlagen sie halt eine deutliche Steigerung raus, was ich halt auch nicht glaube, aber es wäre halt der Wunschfaktor dabei. Oder halt nicht. Und dann weißt du, okay, du wirst halt nicht exorbitant wachsen können. Und die Frage ist halt auch beim TV-Sender, gibt es überhaupt andere Interessenten und wenn ja, jemand mit einer größeren Reichweite? Ich glaube, in Amerika gibt es halt nicht so viele mit einer viel größeren Reichweite und beziehungsweise die, die eine größere Reichweite haben, die haben halt WWE. Und schwierig, aber es ist auf jeden Fall für mich persönlich der Punkt, der angeben wird, wo es in den nächsten 2-3 Jahren hingehen wird. was möglich sein wird, finanziell auch und in Sachen Rückhalt. Ja, mal gucken. Also ich würde mir wünschen, dass sie einen anderen Sender kriegen, bin ich ehrlich, mit einer größeren Reichweite, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, die haben ihre Heimat gefunden und da wird es leider nicht so viel mehr Geld geben, aber es müsste.
Da muss er seine Bells umbenennen, ist ja auch doof.
Das geht schnell. Man kann ja auch ganz viele neue reinwerfen, haben wir ja gemerkt dieses Jahr.
Stimmt.
Jetzt dann die Nickelodeon Tag Team Title.
Streaming-Service. RTL-Belt.
Streaming-Service sehe ich ein bisschen daran gekoppelt. Wenn du halt nicht wirklich viel mehr Geld kriegst, dann sehe ich die Wahrscheinlichkeit für einen Streaming-Service höher, als wenn du viel Geld kriegst. Weil ich glaube, entsprechend kannst du auch den Vertrag machen. Und ein Streaming-Service wäre dann halt auch wirklich nicht nur rein AEW, sondern da würdest du eben Ring of Honor mit reinpacken und halt.
Aber den hat man ja. Man hat ja den Honor Club.
Ja, aber das würdest du halt einfach, kannst ja eine Umleitung machen.
Ja.
Packst halt alles zusammen auf eine Plattform, um dann halt entsprechend zu wirtschaften. Damit könntest du halt nochmal Geld machen. Aber das hängt halt für mich persönlich davon ab, wie dieser neue TV-Vertrag aussehen wird. Aber das ist halt für mich der Gradmesser. Was ich
glaube übrigens, dass wir auf gar keinen Fall exklusiven Streaming-Content bekommen, dass du ja immer deinen TV-Spot behalten wirst und dann die TV-Shows immer in Verzögerung da reinknallen wirst, allein um neue Zielgruppen zu versuchen zu erschließen. Weil es ist ja viel einfacher zu sagen, da schaltet mal jemand rüber und bleibt hängen, als der schließt erstmal ein Abo ab, um deine mal zu gucken. Also dann auch da, ich glaube, da ist halt viel Wunschdenken von uns bei. Also selbst für den Fall, dass es kommt, dann wird es auch ähnlich wie auf dem WWE Network mit einer Verzögerung kommen. Vielleicht ja, nicht von zwei Wochen.
Macht das keinen Sinn.
Ne? Aber vielleicht dann trotzdem mit einer Woche oder sowas. Also weiß nicht, ob wir dann damit so happy wären.
Ja, es geht ja eher darum, was du als Company machen willst, ob du wachsen willst, ob du halt andere Plattformen oder andere Produkte dann halt integrieren möchtest. Das geht ja auch. Ich weiß halt nicht, wie die TV-Verhandlungen sind, das wird halt für mich der Gradmesser sein. Was ich halt nicht hoffe, dass man jetzt irgendwie, also abseits vom TV-Vertrag, dass man jetzt diesen Pay-Per-View-Kalender, dass man den komplett aufbläst, weil theoretisch hat man das durch diese Kooperationen und durch die Ring of Honor Pay-Per-Views, die man eh mit reingestreut hat, hat man den ja schon aufgebläht. Und ich hoffe, dass das nicht passiert. Und selbiges gilt halt, Tony Khan hat sich auch für bezüglich House-Shows ja geäußert, dass er das halt interessant findet und gerne machen würde. Ich glaube, das ist wiederum eher PR, bla bla, als dass er es halt macht, weil das House-Shows, das muss sich halt wirtschaftlich rentieren und ich glaube halt nicht, dass du das so schnell hinkriegst als Company mit dieser Reichweite. Und zum anderen wäre es halt auch nicht unbedingt gut für die Wrestler.
Das ist auch geil für die Wrestler, dass sie einmal in der Woche wrestlen, einmal alle zwei Wochen wrestlen. Wenn du Pech hast, machst du noch Dark, dann wrestelst du sogar zwei, dreimal die Woche. Wenn du dann noch House-Shows machst, also sei denn auch gegönnt, dass die im Jahr nicht 300 Mal wrestlen müssen.
Ja, ich meine auch, wer soll da hingehen? Man sieht auch die House-Show-Zahlen bei WWE, egal ob international oder in Amerika. Ja. Und AEW ist nun mal kleiner. Und wie soll das ein Plusgeschäft sein?
Das ist halt die Frage. Ich meine, du hast natürlich bei House-Shows die Möglichkeit, natürlich auch mit den Leuten ein bisschen was auszuprobieren. Ne? Gerade die Jungtalents, die du hast, die brauchen Matchpraxis, die brauchen auch ein bisschen mehr Matchpraxis.
Aber dafür hast du halt Dark und Dark Elevation.
Nee, hast du eben nicht. Weil da sind die Matches extrem kurz. Und du hast 1000 Matches, die alle in kürzester Zeit gequetscht werden. Bei House-Shows hast du mehr Freiheiten. Kannst du auch mal.
Dann nenn es aber nicht House-Show, dann ist es eine andere Unterliga.
Nee.
Aber du kannst nicht sagen, ey, wir machen eine AEW House-Show und dann gehst du da hin und du siehst eigentlich nur Jobber.
Das sagt ja auch keiner. Du musst natürlich dann gucken, dass du da einen Mix hast. Ne? Auch ein Chris Jericho wird garantiert keinen Bock haben, dann noch sechsmal die Woche zu wrestlen. Ne?
Ja, es ist auch eins dieser Funde, die halt AEW bei Vertragsverhandlungen oder bei Anwerbungen als hat. Also in den Ring werfen kann, dass er halt sagen kann, okay, du musst nicht die ganze Zeit on Tour sein.
Wir machen keine House-Shows, du musst nicht jeden Abend wrestlen.
Also das würde ich halt nicht unterschätzen. Ich glaube, das wird einfach nicht so schnell passieren.
Also ich finde, man sieht ja also es war natürlich auch damals schon so bei den großen Namen, aber man merkt jetzt ja auch, wenn wir über eine Sasha Banks sprechen, wenn wir über Brock sprechen, wenn wir über Roman sprechen, der Trend geht ja dahin zu sagen, ich will so erfolgreich sein, dass ich sagen kann, mein Schedule ist ganz gering, dass ich wenig wrestle. Klar hast du dann Leute, die unbedingt was machen wollen, die Bock haben, Bryan Danielson, Cody oder sowas. Aber der Trend geht ja schon dahin, dass du möglichst wenig wrestles, um deinen Körper auch zu schonen.
Zumal die AEW-Shows ja auch ein bisschen anders sind als die WWE-Weeklies, dass du halt ein bisschen mehr Risiko auch mal gehen kannst. Und ey, wir haben dieses Verletzungspech letztes Jahr gesehen. Dann noch ein House-Show Terminkalender im Jahr. Ja, viel Spaß dabei. Also das würde nicht funktionieren. Was ich mir halt vorstellen kann, dass man halt wirklich so eine entweder ein Unterliga gründet, aber was ich wichtiger fände, wenn man halt eine Art Performance Center aufbauen würde. Ich finde, das ist das, was AEW ein bisschen braucht. Das ist halt so dieser Untergrund, dass der weiter erweitert wird.
Das sowieso. Also da auch gerade die internationale Expansion ist, glaube ich, auch ein anderer Punkt, aber genauso auch das Development des eigenen Talents. Ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Es gibt's ja, also man hat ja da eine Trainingsschule im Hintergrund, aber dass das weiter ausgebaut und weiter professionalisiert wird, ist das schon wichtig. Also sehe ich ganz genauso. Und wie gesagt, die internationale Expansion, da sind wir auch dran mit dem UK-Event. Kai, glaubst du, das ist dann auch was AEW häufiger machen wird? Also Touren, das werden ja auch sowas wie Hausshows wahrscheinlich sein. Es wird ja kein Pay-Per-View werden.
Ja, aber das wird sich dann zeigen, wie es genau ist, ob man daraus dann, weil es ist schon bekannt, ob es auch ein Taping wird oder ob man sagt, Nein. Wir machen eine Dynamite in, das ist noch nicht bekannt. Nein. Ja, weil wird sich auch nochmal zeigen, ne? Natürlich werden die Leute auch hingehen und einfach um zu sagen, wir sehen Kenny, wir sehen die Bugs natürlich, ne? Nur wenn du dann daraus auch was Getapedes machst, ist ja der Anreiz nochmal größer. Das kann jetzt ja auch erstmal ein großer Testballon sein, um zu gucken, wie ziehen wir da. Und ich mache mir da, glaube ich, keine Sorgen, dass die grandios Zuschauer ziehen werden. Und dass du dann damit weiterarbeitest, ne? Dass du dann daraus dann verschiedene Sachen machst. Und dass wir jetzt eben in diesem Jahr den Testballon haben und dann nächstes Jahr vielleicht wirklich ein größeres Event. Übrigens, weil David das angesprochen hatte, den Pay-Per-View-Kalender voll zu ballern. Ich hätte nichts dagegen, wenn man von 4 auf 6 Pay-Per-Views erhöht, übrigens. Also natürlich mit Ring of Honor und das mit dieser Cross-Promo, da sind wir ja beide kein Fan von. Aber ich finde schon, dass man manchmal merkt, so die Zeit zwischen Full Gear und einer Revolution, die ist schon arg lang. Und es ist ja auch nicht, dass wir die optimale Welt haben, wo man sagen, ja, aber da werden 4 Monate lang eine geile Story erzählt, sondern wie oft haben wir das Thema, das wir darüber sprechen, das ist ein Übergangsgegner, das ist ein Übergangsgegner, das ist eine Übergangsfehde. Also 5 oder 6 Pay-Per-Views hätte ich absolut nichts gegen bei AEW.
Aber nur, wenn es halt nicht diese ganzen anderen Pay-Per-Views gibt dabei.
Ja,
genau. Das ist halt für mich das Ding, weil das unterbricht halt für mich zu vieles. Ja. Wenn die wegfallen, bin ich komplett bei dir. Dann kann man gerne da 5, 6
machen. Machen 5. Pay-Per-View, macht dann Forbidden Door 2 noch, also anhand des Erfolgs wird es höchstwahrscheinlich kommen und dann außerdem kriegt ja auch New Japan seine Show, ne? Also die einen so, die anderen so. Dann ist es okay. Und dann plan es vielleicht nicht so, dass du Forbidden Door hast und gefühlt 2 Tage später dein eigenes Pay-Per-View, ne? Das ist planungsmäßig auch ein bisschen blöd gewesen. Plan das vernünftig, mach 6 Pay-Per-Views, fände ich persönlich besser.
Bin ich auch für. Also Forbidden Door sehe ich da eben auch noch mit dabei. Ne? Auch wenn ihr das nicht mögt und wer es nicht wollt, aber ich glaube,
haben wir gar nicht gesagt.
Moment, wir haben gesagt, wir mögen halt nicht, dass es unterbricht, dass es so reingeworfen wird und zu wenig Zeit. Und wenn du einen Kalender machst mit 5 oder 6 Pay-Per-Views, wo das ein fixer Pay-Per-View im Jahr ist und du entsprechend Abstand da vorne und hinten hast,
genau,
ist ja kein Problem. Aber halt einfach dieses Reinwerfen von allen möglichen, dann hast du halt noch einen Ring of Honor Pay-Per-View, der auch noch halb beworben wird und das ist einfach zu viel.
Ja, aber ich glaube, da muss man eben jetzt auch dann gucken, wie man jetzt im 2023 einen besseren Flow reinkriegt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Ziel, was AEW und was Tony Khan haben müssen, dass da wieder ein Rhythmus reinkommt. Man merkt ja, die Shows werden ja auch aktuell wieder besser. Ich weiß nicht, Kai, wie es dir da geht, aber da ist ein besserer Fluss drin insgesamt.
Ja, also muss ich auch sagen, so gerade seit Dezember merkt man eine stetige Verbesserung. Es ist überall nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt immer noch Sachen, die man dann aber irgendwie eher skippen möchte. Aber nichtsdestotrotz, ich finde gerade jetzt in den letzten Wochen die Sache mit Ricky Starks und Jericho, das Match hat sowieso Spaß gemacht. Die Ausgabe diese Woche, wenn man guckt, da sind ja wirklich Pay-Per-View-Matches auf der Karte, ne? Also die Matchreihe hat sich aber so ein bisschen selbst getragen. Natürlich geht's in Game 7, trotzdem war es immer unterhaltsam. Du kannst die noch 10 Mal gegeneinander stellen, das ist immer geil. Also gucken, wie es jetzt danach weitergeht, welchen Weg man da einschlägt. Aber jetzt am Anfang Januar sage ich, dass AEW auf einem guten Weg ist, dass man sich gerade nach den sehr turbulenten September, Oktober, November auch noch so ein bisschen schon wieder gefangen hat und dass man jetzt wirklich in den letzten Wochen starke Shows abgeliefert hat.
Sehe ich auch so. Und ich glaube, das ist auch das, was das vorrangige Ziel sein muss und was jetzt auch Richtung Revolution, glaube ich, gemacht werden muss. Und Kai, wie gefällt dir der Aufbau bis jetzt? Ich meine, wir haben natürlich das, der Main Event wird ja wahrscheinlich werden, Bryan Danielson gegen MJF im Ironman-Match eine Stunde. Ich gehe stark davon aus, dass Bryan Danielson jetzt diese Match-Serie gewinnen wird. Also Takeshita hat er schon aus dem Weg geräumt. Jetzt ist noch Bandido auf dem Plan. Also es wäre eine Riesenüberraschung.
Meinst du nicht, dass zufällig MJF mal reinkommt und Daniel Bryan tritt und sagt, oh blöd, du hast aber verloren?
Nee, wenn, dann muss er deinen Gegner treten.
Ja, meine ich ja. Würde seinen Gegner treten und sagen, oh, jetzt hat der aber gewonnen und du hast dann deswegen verloren, das meine ich. Damit man auch noch mitspielen natürlich. Ich will nicht dieser Typ sein, ne?
Bist du aber.
Aber es ist langweilig. Die Matches machen Spaß, ich liebe Takeshita. Große Liebe für Takeshita. Aber MJF ist langweilig. Was soll ich sagen? Ich kann es nicht anders sagen. Olaf, pflichte mir bei, lass mich nicht alleine der Böse sein.
Ich finde MJF gerade echt schlimm. Ich finde ihn unfassbar langweilig. Und es ist immer dasselbe, was er macht. Er kommt raus, beleidigt die Zuschauer. Ich konnte fast seine Pro mitsprechen, als er dann irgendwann gesagt hat, hier mit der einen Stunde. Da habe ich gedacht so, komm, jetzt kommt gleich, fragt eure Mutter, ne? Fragt eure Freundin. Und natürlich kam das. Und das ist halt so eindimensional gerade. Natürlich angelehnt an die alten Heels, bla bla bla.
Ist alles schön. Ja, gut. Aber es ist dann immer das Gleiche, ne?
Eben. Also, das ist halt das große Problem an der ganzen Geschichte. Und das finde ich, macht momentan nicht gut. Also man hat für mich MJF aktuell dieser besonderen Aura, die er eine Zeit lang gehabt hat, komplett beraubt. Dieses freigeistige, rebellische, was da gewesen ist. Jetzt ist er halt wieder so ein bisschen, ja, ich bin so ein junger Ric Flair-Typ halt einfach, ne?
Ja, ich bin der Heel. Jede Promo, ja, das ist halt so doof, weil ich mag den und ich möchte auch nicht die Prinzessin auf der Erbse hier spielen, aber es ist echt nichts Besonderes mehr. Es ist immer das Gleiche. Es ist Schema MJF. Was ein Gag, Leute. Ja, also es ist so blöd. Und dann, ja, natürlich, Bryan Danielson ist auch geil, aber ich brauche auch keine Stunde Iron Man Match von MJF, Alter.
Diese Verzweiflung der Stimme gerade.
Ich weiß natürlich, für David ist MJF der beste Wrestler der Welt und David hat schon bestimmt ein feuchtes Höschen, wenn er daran denkt.
Ich hab gerade immer ein feuchtes Höschen, weil mein Dach leckt, aber.
Aber, also Mann, MJF muss ich eine Stunde wrestlen sehen.
Hier ist aber auch einfach, für mich passt so vieles nicht zusammen. MJF hat halt komplett dieses Besondere halt verloren, bis man hatte sie ihn halt genommen und zeitgleich, hatte ich ja in einem anderen Podcast gesagt, MJF war halt immer stark, wenn er halt einen Kontrahenten hatte, an den er sich abarbeiten konnte. Und ich finde, Bryan Danielson, so sehr ich den mag und da Ulf immer ein feuchtes Höschen hat, das ist der falsche Gegner. Weil da fehlt halt einfach dieses richtig krass persönliche, die richtig krass persönliche Motivation. Oder dieser Hass dazwischen, warum. Das ist halt, das fühlt sich für mich halt ein bisschen so, normalerweise würde ich sagen, das ist ein Übergangsgegner. So fühlt es sich
aber
an, aber es ist kein Übergangsgegner. Das ist halt das Schlimme.
Aber auch da ist nicht mal böse gemeint und nicht mal provokant gefragt, aber weil Olaf ja wirklich hier von uns dreien der größte Danielson-Fan ist, freust du dich auf ein Ironman-Match von Bryan gegen MJF?
Nein, das wollte ich ja gerade sagen. Ich finde auch, das ist halt
Das war eine Frage an Ulf. Bist du Ulf?
Ach so, Entschuldigung. er freut sich. Er sagt, es wird jetzt fantastisch.
Nee, ich glaube, das kann natürlich ein sehr, sehr gutes Match werden. Aber ich bin nicht der allergrößte Fan von einstündigen Ironman-Matches. Ich finde, dafür ist eine halbe Stunde vollkommen ausreichend in der Regel. Das ist ein bisschen flotter erzählt. Dass Danielson sowas gerne geht, weiß ich. Ich glaube, dass MJF sowas gerne mal gehen möchte gegen jemanden wie Danielson, das glaube ich. Aber ich bin da nicht der allergrößte Fan von. Und das liegt nicht daran, dass ich jetzt immer das Flippy-Floppy Crash-Wrestling wie beim Leiter-Match jetzt zuletzt haben möchte. Aber das bin ich auch nicht der Riesenfreund von.
So. Es fühlt sich auch nicht richtig an, diese Konstellation, finde ich, die beiden. Von der Art her, wie sie ticken. Auch im Ring.
Das weiß ich nicht. Aber mein Problem ist.
Nein, ich sag jetzt nicht, dass es schlecht ist, aber ich meine halt so einfach, das ist für mich nicht der richtige Gegner für halt diese Story, die ich mit MJF eigentlich haben möchte.
Ja, ich find's auch. ich finde nicht nur die Motivation schwierig. Ich meine, das ist ja noch mit William Regal die Geschichte noch mit dabei, ne, und so. Das hat man ja so.
Fühlt sich halt aufgesetzt an.
Ja, es fühlt sich ja aufgesetzt an. Und es ist eben das, mein Problem ist eben, dass man hier wirklich so den Eindruck hat, es ist eher so ein Übergangsgegner. Ich glaube nicht, dass Bryan Danielson den Titel gewinnt. Also, weil der brauche nicht. Der hat jetzt schon sehr oft gesagt, ja, ich will die jungen Leute overbringen. Warum? Ich glaube, der macht halt gerade das, worauf er Bock hat. Und jetzt hat er halt Bock auf ein Ironman-Match.
So. Ja, was ich ja meinte, es fühlt sich halt an wie Übergang, aber es wird halt eigentlich, es ist halt der Main-Event und eigentlich sollte es sich größer anfühlen, aber die schaffen es nicht.
Ja.
Es fühlt sich halt nicht anders an. Und ja, ich denke mal, eigentlich war die Ansetzung ja klug, wenn du sagst, okay, komm, sein erster Gegner, direkt ein großer Name, lass ihn daran wachsen. Theoretisch ja gut, aber es funktioniert halt gar nicht.
Ja.
Ein Ausschlaggebend wird, glaube ich, für mich eher sein, was halt danach kommt.
Und das ist eben auch eine gute Frage, weil was kommt denn dann danach? Also kriegen wir MJF das ganze Jahr als Champion oder kriegen wir da irgendjemanden, den er entthront? Also der Hangman zum Beispiel ist in meinen Augen auch ein natürlicher Fädengegner. Mox will wahrscheinlich auch noch irgendwann sein Titelmatch wiederhaben. Also,
ich glaube, die beste Lösung wäre doch, also wenn es, ich sag mal, Kai-Fanbooking, wo ich weiß, okay, Kai würde sich freuen. Bei Danielson Ding ist vorbei und Punk kommt zurück und es gibt das Finale der Trilogie.
Das wäre natürlich episch. Ich habe gerade überlegt, gab es aber schon zwei Matches? Dann war ich so, Moment mal, klar, gab es zwei Matches.
Ja, es ist eine Trilogie. Es ist
eine Trilogie, bitteschön, keine Triologie.
Ich spreche aber eh komisch.
Na gut.
Aber ich muss ganz klar sagen, ich würde die Überleitung sogar nehmen. Also David hat natürlich mein absolutes Wunschszenario aufgezeigt. Ne? Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das wäre das Beste auf der Welt. Aber um so ein bisschen auf die aktuelle Dynamite zu schielen, ich hätte nichts dagegen, und das könnte auch in Richtung Durchstarter gehen, wenn wir jetzt endlich mal einen guten Adam Cole bei AEW bekommen, der mal was erreicht. Weil die Leute natürlich gerade nach dieser sehr emotionalen Promo haben Bock auf Adam Cole. Da stecken Emotionen drin. Ich glaube, dass Promo-Duelle, die auch wirklich gut sind, nicht wie zwischen Adam Cole und Hangman Adam Page, die nicht gut waren, dass man damit richtig viel machen könnte. Und da sind die Leute doch auch hinter. Du kannst MJF schön hassen, du kannst Adam Cole lieben. Also, wäre das nicht eine feine Storyline so für das Jahr?
Natürlich.
Sehr gut.
Ich würde es auch sofort nehmen, bin ich ehrlich.
Ja.
Also, bei mir ist es halt, wenn du halt Punk rausnimmst, wäre es halt Adam oder Adam. Ich finde, Adam Page ist, wie halt Ulf richtig sagte, der so ein natürlicher Gegner. Und Adam Cole weiß halt, okay, es kann komplett in die Grütze gehen, wie wir es schon mal hatten, wo man denkt, leider nicht das gewonnen, was man will. Es kann aber auch richtig, richtig gut werden. Und vor allen Dingen, da kann es halt sehr persönlich werden.
Ja, das stimmt. Hab so ein bisschen das Problem bei Hangman. Ja, natürlich, ich weiß komplett, was man daran sieht. Und ich bin auch großer Fan von Davids Theorie mit diesem, der gebrochene Hangman, der dann seine Redemption-Story bekommt. Das möchte ich auch sehen, aber ich habe gerade recht wenig Interesse an Hangman Adam Page.
Das Gute bei Hangman ist, es kann sehr schnell umschwappen.
Ja.
Das war halt damals auch, anfangs war das mit der Alkohol-Storyline nicht so spannend und so weiter. Und dann hat es irgendwann Klick
gemacht. Dann ist halt wirklich gut geworden, ja. Ich habe da auch meine Gags drüber gemacht.
Also das aktuelle Programm gefällt mir wieder bedeutend besser, muss ich sagen. Also da
ja, schlechter geht auch nicht.
Schlechter als der Babyface-Run ist ja kaum möglich.
Und ist auch nur, weil er über seinen Sohn geredet hat.
Ja, das Entschuldigung.
Nein, aber ich finde auch, er funktioniert auf jeden Fall wieder. Du hast das Gefühl, es geht in die richtige Richtung wieder bei ihm.
Ja, ja, das stimmt. Ja, natürlich, also ja. Also bin ich auch bei euch, aber ich finde trotzdem, ich brauche ihn jetzt nicht wieder im Title-Picture. Darum geht es mir ein bisschen.
Ja. Kann ich mir aber trotzdem vorstellen. Adam Cole natürlich jetzt gerade nach der Rückkehr und dieser Rede, so, das hat uns ja alle mitgenommen und dann auch der.
Wir haben uns alle geplatert.
Ja, der Swerve noch da mit dabei, also das war schon.
Ach, war der auch draußen?
Ja, der Swerve. Der Swerve, der kommt gleich auf meine Durchstarterliste übrigens.
Jo, danke.
Ne, also, das wird auf jeden Fall so der Fall sein. Ja, aber sehe ich ja eben auch so. Aber ich glaube auch, sind wir uns einig, dass MJF den Titel erstmal längere Zeit halten wird, David?
Musst du's. Also ich finde, du hast halt den so lange aufgebaut, eigentlich so lange auf diesen Moment hingearbeitet, dann kannst du den nicht kaputt machen, indem du den Titel halt wieder so schnell abgeben lässt. Im Laufe des Jahres wird er ihn verlieren, aber halt nicht in der ersten Jahreshälfte. Ich finde, das wäre halt ein falscher Weg.
Bin ich bei David.
Was ist denn mit, wenn wir schon beim Titel sind, ne, was ist denn hier mit unserem anderen Champion? Hier, das ist ja eigentlich Davids Boy. Was ist denn mit Darby Allin und Sting, die hier sich da noch verbrüdert haben? Darby Allin endlich, nachdem er sich tausendfach von Leitern geschmissen hat und runter auf Samoa Joe, holte sich endlich die TNT Championship zurück und Sting feiert mit ihm. Jetzt demnächst haben sie noch das Bye-Bye beim Great Muta. Darf man auch nicht vergessen. Aber wie lange hält denn das zwischen den beiden? Ich frag's nicht, ich unke jetzt wieder fröhlich vor mich hin.
Das bitte, Mann.
Worauf läuft die ganze Sache hier hinaus? Also, weil ich finde, Darby Allin entwickelt sich auch nicht weiter. Der ist seit Jahren eigentlich dieselbe Persona. Am Anfang ohne Sting, jetzt mit Sting. Und da passiert nichts.
Ja, da ist halt, anfangs war das ja mit Sting auch super. Und als es damals begonnen hat, habe ich ja gesagt, irgendwann muss das damit enden, dass halt Darby Allin sagt, okay, ich geh aus deinem Schatten heraus. Und da muss es halt einfach diesen, ja, Split geben. Das muss ja nicht mal im Bösen sein, aber einfach, es muss eine Trennung geben, weil ich finde, Darby Allin entwickelt sich halt nicht wirklich weiter, weil er hat halt nicht wirklich gute Storylines, muss man auch sagen. Das sind ja oft halt immer Matches bei Pay-Per-Views gewesen, die man halt so zwischendurch eingeworfen hat, die halt Spaß gemacht haben, aber wirklich richtige Fäden, wo du sagst, okay, das ist eine persönliche Fäde, kann mich jetzt gerade nur an MJF ein bisschen zugeändern.
Ich will auch mal eine Charakterentwicklung einfach sehen. Der soll mal, weißt du, der schmeißt sich da von überall runter und sagt, wie kaputt er ist und ich weiß nicht was alles und dass er sich umbringen wird. Aber das muss doch auch alles mal Folgen haben.
Ja, natürlich, aber da bin ich bei dir. Es muss eine Entwicklung kommen. Darby Allin ist für mich jedoch ein Kandidat dafür, wo ich halt weiß, wie anfangs Adam Page, den ich super langweilig fand, da brauchst du eigentlich nur so kleine Stellschrauben ändern und schon würde ich direkt Bumm sagen. Und das muss halt aber ist bei irgendwann passieren. Also es muss eine Charakterentwicklung passieren innerhalb einer Storyline. Im Idealfall machst du das mit Sting, damit es noch groß wirkt. Und dann halt eine Wandlung, wo du halt diesen Charakter einfach Tiefe gibst. Und das ist das, was fehlt. Und ich glaube halt, Darby Allin, er kann ja auch funktionieren. Und das merkst du auch. Eigentlich wollen die Leute das, es fehlt halt nur dieses gewisse Etwas und ich finde, dieses Jahr muss halt das kommen. Weil viel mehr Zeit würde ich mir nicht mehr lassen.
Kai, wie siehst du die Personalie Darby Allin? Was passiert mit dem TNT-Titel?
Also ich bin erstmal komplett bei dir, dass er sich leider nicht entwickelt hat, weil ich mag den, ich finde, das ist ein geiler Typ und den kann man sich auch immer echt gut angucken. Wir haben es aber auch schon im Jahresrückblick gesagt, er ist immer der, der rausrennt, wenn jemand einen Beatdown kassiert. Und dann ist er da mit Papa-Opas-Ding. Das macht natürlich Spaß und es ist auch unterhaltsam und die haben ja auch ihre großen Matches, aber mehr passiert da eben nicht. Und die Frage bleibt jetzt, wie die Trennung der Split vollzogen wird. Also, ich würde sogar einen Turn von Darby Allin gegen Sting interessant finden, weil ich mir Darby Allin als Titel gerade nicht vorstellen kann, weil er ja sehr beliebt ist. Ich auch nicht weiß, ob er als Heel überhaupt funktionieren würde. Ich
muss bedenken, dass er körperlich so unterlegen ist, dass es als Heel echt schwer ist.
Ja, das ist halt die eine Sache. Natürlich kann er auch als Heel super über diese asoziale Schiene kommen, weil er ja schon auch ein Hardcore-Wrestler ist. Das hast du natürlich auch gerade mit dem Skateboard eben. Also immer eine Waffe bei dir. Auf der anderen Seite, ein Turn von Sting selbst fände ich am unrealistischsten. Ja, keine Ahnung, dann turnt halt Sting, okay, ist krass, aber alle Leute mögen den doch, so als Legend, weiß ich nicht.
Du kannst bei Darby Allin eigentlich schnell eine Redemption-Storyline aufbauen, schon hast einen Charakter.
Ja, aber
mach so einfach, dass das Ding irgendwann genau das anspricht, von wegen so, hör mal, ich war hier, weil ich dachte, du wirst ein Großer, bist es aber nicht. Zeig es mir endlich, ja, dann mach das endlich und dann geht er irgendwann auf eine Reise. Machen? Nein, dass er halt, erstmal soll er das Ding platt machen.
Ach so.
Also halt in einem Match. Muss nicht lang sein, aber einfach so von wegen, okay, dass so mal eine Motivation entsteht. Was sind eigentlich deine Ziele? Was willst du erreichen? Ja, mach mal was.
Ich glaube, ich bin eher für Heel Darby Allin.
Ich glaube, das würde einfach gar nicht funktionieren.
Ich glaube halt, eine Redemption-Story ist super langweilig.
Der geht einfach ins House of Black.
Ey, da haben wir's doch. Podcast vorbei. Bis zum nächsten Mal bei Headlock.
Ja, aber es ist, ich finde, wir haben einige Personalien, bei denen das so ein
bisschen. Ja, was glaubst du denn?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, was.
Ja, dann lenk doch nicht ab.
Ich finde diesen Charakter so nicht greifbar, dass man mag den, aber man weiß eigentlich gar nicht so genau, wieso. Weil der ist gut im Ring, der hat irgendwie so eine gewisse Aura, aber trotzdem schafft man es eben nicht, dem wirklich eine greifbare Persönlichkeit zu geben. Und ich weiß nicht, was man mit dem machen kann. Ich glaube nicht, dass dann einfach Return einhergehen müsste. Vielleicht gehst du sogar mal in eine ganz andere Richtung. Also wir kennen das zum Beispiel von Mick Foley, der das damals bei der ECW gemacht hat, der ja als Heel-Charakter dann gesagt hat, ich nehme euch das weg, was ihr an mir so geil findet. Ne? Dass dann irgendwann der Moment kommt, wo eben dieser zerstörerische Charakter von Darby Allin umgekehrt wird. Und dass er dann sagt, ihr da draußen, ihr wollt nur, dass ich mich kaputt mache für euch, für eure Belustigung, aber bla bla bla. Und dann wrestelt er auf einmal ganz langweilig und ganz eindimensional, wie das Mick Foley damals gemacht hat.
Wäre das langweiligste auf der Welt.
Ja, also den Weg möchte ich das bitte
hat,
nicht
das
sehen.
Das hat super funktioniert in Verbindung.
Ja, auch aber das war Fokus. Damals.
Ja. Ja, aber das war auch Mick Foley.
Ich sag nur, dass du, glaube ich, dieses Gimmick auch ein bisschen anpassen müsstest, damit du da
ja, natürlich,
stellst. Ja. Können wir vom Gimmick weggehen, greifen, einfach, weißt du? Ja, was schön wäre, wenn man Sinn. Diesen Belt mal greifen könnte. Das fände ich mal gut, wenn es mal halt einfach eine Storyline um diesen Belt gibt und das Ding mal ein bisschen länger hält und es auch eine Wertigkeit kriegt, weil ich finde, das hat es hat der Belt einfach verloren. Und das muss er dieses Jahr wieder kriegen.
Ja, weil er war ja schon das ganze Jahr 2022 durch so ein bisschen die heiße Kartoffel, ne? Das ist jetzt auch, wird aber weiter fortgesetzt. Auch der Wechsel von Joe zu Darby kam ja so aus dem Nichts. So, ja, ist halt bei Darby zu Hause, komm, lass den Titel wechseln. Komm,
ja, ich möchte halt genau auch dieses, was ich halt gar nicht mehr sehen will, das ist meine Hoffnung einfach für dieses Jahr, dieses, ich komme raus, ich möchte ein Titelmatch, alles klar, nächste Woche ist ein Titelmatch.
Get it. Nicht so lange Orange Cassidy All-Atlantic Champion ist.
Bei dem ist es okay. bei ihm finde ich das ja sogar super.
Wir haben noch ein paar weitere Titel. Was ist denn mit den Tag-Belts, gerade gehalten von The Acclaimed? Und was ist mit den Trios-Belts von der Elite? Ist ganz frisch. Was machen wir damit?
Bei Elite sage ich was Kai nicht hören möchte, aber was ich für logisch empfinde. Und
jetzt bin ich gespannt.
Wenn ich so an die YouTube-Kommentare und so weiter schaue, bin ich nicht der Einzige. Ich sage House of Black. Wäre der logische Zwischengegner.
Ich höre auf der Stelle hier auf. Also, ja, dass es ein Zwischengegner ist, okay. Aber wenn die das Ding gewinnen, dann breche ich hier alles ab. Also, natürlich, das ist ja das, was ich immer gesagt habe. Das House of Black in Matches mit Kusshand, natürlich. Mann, Malakai Black, ne? Geil. Bock, geile Tritte, geile Action. Buddy Matthews, Hammer. Brody King ist auch da, aber nein, hallo. Kann Darby Allin gut auschoken. Das ist eine geile Paarung. Das Problem am House of Black sind nie die Matches. Das Problem am House of Black ist das House of Black, meiner Meinung nach. Und alles, was sie sagen, weil sie sagen viel und sagen nichts dabei.
Ja, aber ja. Als nächste Fehde fände ich das schon absolut okay.
Klar, würde ich auch nehmen. Ja. Also, alles klar. Tech-Belts sind ein bisschen schwierig, was man da macht. Also,
House of Black.
Du kannst auch. Also letztendlich müsste es darauf hinauslaufen, dass sich die Ass-Boys jetzt noch ein bisschen mit FTA abtun. Aber ich möchte da gerne auch eine Dreier-Team-Fehde haben mit Acclaimed, mit den Ass-Boys, mit dem Gun Club, weil es eben passt aufgrund der Historie. Der Gun Club jetzt ja auch wirklich gewachsen ist, muss man ganz klar sagen. Und FTA, die es einfach verdient haben, Champion zu werden, weil es FTA ist, und auch ihre Fehde mit dem Gun Club haben. Also, da hat man ein gutes Dreiergespann für die Tech-Belts, meiner Meinung nach, mit dem man viele Sachen abarbeiten kann, auch in Promos, die witzig sein können, aber auch wirklich gutes Wrestling.
Ja, würde ich direkt so nehmen. Ich möchte noch in den Raum werfen, dass ich glaube, dass dieses Jahr Topfly sich langsam etablieren werden.
Topfly. Ich glaube, die verletzen sich zum 400. Mal.
Das ich hoffe es halt nicht, aber ich glaube, man ist gerade gefühlt irgendwie auf dem richtigen Weg mit denen.
So, und mein Pick hier ist, dass wir den nächsten Turn von den Best Friends sehen werden. Gegen Orange Cassidy. Auch der wird ja schon so ein bisschen angeteased, dass es da kriselt. Und ich glaube, dass die dann die Nächsten sein werden, die gegen Acclaimed fehlen werden.
Chuck Taylor ist, glaube ich, mit der langweiligste Wrestler im ganzen AW-Roster.
Widerspreche ich dir nicht unbedingt.
So, aber sage ich mal so, dass die auch da noch ein Wörtchen mitzureden haben.
Sind das dann die Worst Friends?
Vielleicht. Vielleicht.
Dann kaufe ich's.
ja, und was machen wir mit den Damen? Das ist ja auch so eine andere Geschichte. Ne? Was machen wir mit den Damen? Wir haben das Comeback von Saraya gesehen. Wir haben Jamie Hayter als Champion, die vorne weggeht. Wir haben natürlich auch noch Jade Cargill als TBS-Champion, Entschuldigung, Streak, hält die, ja oder nein? Fangen wir vielleicht damit mal an. David, hält die Streak von Jade Cargill das ganze Jahr durch?
Ich hätte gesagt, eigentlich, also wenn du mich 2022 anfangs gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, komm, das Jahr noch durch und dann 23 fällt's. Ich würde es jetzt auch eigentlich gerne sagen, allerdings fällt mir halt einfach keine Frau ein, die das machen sollte. Wer hat denn da dieses Standing oder diesen Charakter oder diese logische Konfrontation gerade?
Tja. Ist das nicht das Problem der gesamten Damendivision?
Das fehlt. Ja, das meine ich. auch bei Jamie Hayter, die einzige logische Gegnerin, die du halt eigentlich siehst, meiner Meinung nach, ist halt Britt.
Ja.
So, darauf muss es ja halt irgendwann hinauslaufen, aber halt das. Mir würde halt der Booker gerade nicht einfallen, was macht man denn danach? Wüsste ich gerade nicht.
Tja.
Und auch da, weil Olaf gesagt hat, Jamie Hayter geht vorweg, das stimmt auch nicht. Also, nee,
gar nicht.
Die ist AEW Women's Champ, sitzt aber trotzdem immer die ganze Zeit neben Britt Baker, auch in Interviews. Also, ne, die ist.
Ich finde aber auch die Solo-Interviews nicht interessant von ihr.
Ja, die ist Champion an der Seite von Britt Baker. Also, und natürlich wäre der Split 0815 gewesen. Aber ich glaube, das wäre letztendlich, ja, weiß nicht, ob es besser gewesen wäre. Dann hättest du natürlich
besser gewesen.
Diesen generischen Face-Character, hättest du diese eine Fehde gehabt und danach wäre sie langweilig. Jetzt hast du aber keine Fehde und sie wird gerade wieder langweilig.
Ja.
Also, was ich in der Damen-Division auf jeden Fall sehe, ist ein Heel-Turn von Hikaru Shida. Der wird jetzt ja schon so langsam angedeutet. Also, da gegen Toni Storm. Das hat jetzt ja auch bei der Dynamite-Ausgabe so für die erste, ja, Verstimmung gesorgt mit dem Kendo-Stick, was wir hier gehabt haben. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt. Ich finde auch, dass irgendwann muss dieser Punkt kommen, dass vielleicht auch Jamie Hayter das sieht, dass Britt Baker ihr die Show stiehlt, weil auch jetzt zum Beispiel beim Entrance hat man es gesehen, da ging sie quasi dahinter so ein bisschen versetzt und ich glaube, da muss auch irgendwann der Bruch einfach kommen. Dann kann Britt mit Rebel davonziehen und Jamie ist dann geturnt und
Nee, Rebel kann gerne ganz weggehen.
Ja, aber ich finde, die passen schon so ganz gut zusammen, so als
Empfehlung. Aber erstmal eine Frage an dich. Sagen wir, es kommt zu dieser Konfrontation, wird es eh dieses Jahr kommen. Hättest du eine Idee, was danach kommen soll?
Ja, du kannst natürlich dann immer noch ein Programm gegen Soraya machen, so, und das wäre dann so ein Respektsprogramm quasi, was du da machen kannst. Kannst dir dann überlegen, wo sind bis dahin Toni Storm und die Hikaru Shida, wenn sie aus ihrer Fehde raus sind. Das sind immer noch Möglichkeiten. Und auch da ist natürlich ein kurzzeitiger Einsatz zum Beispiel von Mercedes Moné, ist auch nicht absolut unwahrscheinlich, nicht unmöglich, sagen wir es mal so, zumindest mal für so eine kurze Zeit. Halte ich auch nicht für so schlecht. Aber ja, aber diese Fehde muss ja irgendwann kommen, die wird ja dann auch eine ganze Zeit gehen zwischen Hayter und Britt Baker. Also dass der Bruch dann kommt, das sagen wir, glaube ich, schon seit 2 Jahren. Aber was dann danach kommt, ist, glaube ich, erstmal eine relative Standardfehde. Und ich glaube, da würde ich dann Toni Storm reinschmeißen. Oder eben Hikaru Shida, wenn du unbedingt hier gegen Face haben willst, oder machst einen Triple Threat. So.
Ich gebe zu, momentan sind mir die Matches weniger wichtig. Ich hoffe einfach dieses Jahr, ich hoffe nicht mal auf gute Frauen-Matches, sondern ich hoffe auf gute Frauen-Promos. Das wäre mir echt mal wichtig, dass mal irgendwie mal ein bisschen
und Storys. Was
reinkommt.
Also,
ja, einfach Charakter. Ich meine, Jamie Hayter, sie hat den Titel gewonnen, hält dann halt dieses Sitzinterview und denkst einfach nur so, boah, das war gerade so belanglos, da ist ja gar nichts. Sag mir doch zumindest, was du vorhast. Was willst du mit diesem Titel machen?
Ja. Und das ist eben auch nach wie vor das große Problem bei der Damendivision. Und ich sehe auch kein Patentrezept dafür. Also, das sind alles tolle Wrestlerinnen, aber irgendwie schafft man es auch nicht. Und das lasse ich übrigens AEW auch nicht nur bei den Damen, sondern auch bei den Herren bisweilen an. Nämlich, dass man es nicht schafft, eigene Charaktere zu erzeugen. Selbst die großen Charaktere, die man hat, die fußen zu 95%, und ich übertreibe jetzt mal ganz geflissentlich, fußen die auf den Persönlichkeiten, die quasi schon mitgebracht haben. Ne? Aber House of Black lassen wir außen vor. Ich glaube, das hat Malakai Black schon bei sich zu Hause ausgemalt, mit schwarzer Kreide auf Blätter gezeichnet und solche Sachen. Aber es ist doch so, dass eigentlich die ganzen Charaktere, die haben schon ihre Persönlichkeit mitgebracht und man hat aber nicht so viel Eigenes bis jetzt gemacht. Also es kam nicht das eine.
Das ist aber auch nicht schlimm.
Weiß nicht.
Du musst halt nur das rauskitzeln. Also
ja,
ganz ehrlich, also kitzel halt das raus. Wenn sie ihre Charaktere mitbringen, ist doch gut. Besser als wenn jetzt dann, keine Ahnung,
aber die
jemand zur WWE kommt und dann heißt er wieder. Ja, ja, natürlich. Ja,
aber jetzt mal als Beispiel nehmen wir mal eine Red Velvet. Ist es nicht die Oberwrestlerin, aber ich finde zumindest, die hat halt Charisma, die kann auch ein bisschen reden. Da warst du zum Beispiel dabei und das nervt mich total, ihr so einen Hauch Interesse, interessanten Charakterzug zu geben, wo ich einfach weiß, okay, jetzt kommt da gerade eine Motivation. Mir reicht schon, wenn die Leute einfach eine Motivation haben, die halt zu ihnen passt. Und da hat es bei ihr angefangen und dann hat man das einfach, da war es halt vorbei.
Ja, aber mir war das gerade nur.
Es geht halt, weil sie ist für mich ein Beispiel keine Main Event Wrestlerin, aber da fing es dann an, ey, ja, ich wollte mal jetzt mal sehen, was ist nächste Woche.
Sag mir war das gerade nur zu sehr verallgemeinert, weißt du, weil bei den Frauen ist das Problem ganz klar, bei den Männern ist es trotzdem okay. Also, und wenn ein MJF und ein Kenny und ein Hangman, wenn die alle schon den Charakter vorher hatten, ist doch egal. So.
Nee, solange es passt, ist
ja, nutzt okay. Es, spielt es weiter.
Hangman würde ich übrigens davon ausnehmen, tatsächlich. Ich finde, den hat man geformt. Bei dem hat man es richtig gemacht. Und falsch.
Ja, oder allgemein, sagen wir mal so, es kriegt da eh nur dann, wenn es sich auch richtig anfühlt, nicht aufgesetzt.
Ja.
So, und da muss halt, musst du theoretisch, weil gerade bei AEW hast du ja relativ viele Freiheiten, musst du nicht so viel vorgeben, meiner Meinung nach, was halt da einfach fehlt. Es muss halt viel von einem selber kommen, wenn du halt einfach diese Promos anschaust von den Frauen im letzten Jahr, einfach mal wirklich alle überschlägst. Und da haben sie ja Zeit bekommen und die haben auch recht viel Freiheiten beim Reden. Da kam aber halt nicht viel wirklich von denen selber. Der Britt Baker hat das ja auch selber gemacht. Weil sie halt anfangs, also ganz am Anfang beim Debüt war halt uninteressant, hat nicht so funktioniert. Da kam die Verletzung. Aber sie hat halt geredet und sie hat halt Tiefe reingebracht, selber. Was halt passend zu ihrem Charakter war, zu ihrer Ausstrahlung. Ja, habe ich sofort genommen. Aber was kommt denn bei den Promos? Inhaltlich kommt da halt eigentlich gar nichts, außer, ey, ich zeig's dir, lass gegeneinander antreten. Alles klar, machen wir. Das war es. Aber sonst ist da halt einfach kein Charakter. Und das muss von denen kommen. Die müssen einfach nur ihre Persönlichkeit ein bisschen mal rausbringen. Wenn sie schon TV-Zeit kriegen in einem Interview, und das erwarte ich auch von der Jamie Hayter, von der ich sehr viel halte, wenn du ein Sitzinterview hast, dann hau halt ein Standing raus, einfach, wo man sagt, okay, wow, das war ein Statement.
Ja. Auch das. Aber da frage ich mich auch dann, aber ich meine, wir wissen, manchmal ist es eben auch schwierig, manche Charaktere sind, was Reden angeht, eben auch ein bisschen introvertierter oder wissen nicht so gut, sich auszudrücken. Und dann brauchst du aber auch jemanden vielleicht Backstage, der die dann ein bisschen stärker an die Hand nimmt und den ein bisschen, ne, geh in die Richtung, pass auf, mach es mal so. Fehlt mir halt auch so ein bisschen, dass da so eine klare Linie ist. Und das wäre übrigens auch eins der Ziele, die, wenn ich bei AEW arbeiten würde, würde ich mir das ganz, ganz rot ins Notizbuch für 2023 schreiben. Aber das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Wen seht ihr denn da als Durchstarterkandidaten? Ich habe gerade schon angesprochen, der David und ich glaube, wir sehen beide den Swerve, oder?
Absolut. Der ist ja jetzt schon, für mich ist er schon ein Durchstarter 2022 und jetzt 2023 auch.
Kai.
Also von MJF abgesehen, ne? Also, wie gesagt, der thront über allen, aber ich finde Swerve halt fantastisch.
Kai. Ich glaube, da wird aber sein komisches Stable stolpern.
Das muss, ja, das daran könnte es scheitern, aber ansonsten Single ist er super.
Ja, aber das Stable ist halt echt nicht besonders geil gerade. Das ist wirklich ein Problem. Und das zieht den auch runter. Das ist
auch generell, auch wenn er seine Hip-Hop-Freunde holt oder so. Der soll alleine da sein. Lass den komplett alleine.
Also, weil es ja so ein bisschen ein steiniger Weg war und er letztes Jahr schon durchstarten sollte, würde ich ihn trotzdem dieses Jahr nennen Jungle Boy. Dass er dann eben das Programm mit Christian bekommt, was man dann auch beendet. Weil das war ja zwangsläufig durch das Verletzungspech letztes Jahr unterbrochen. Jetzt hast du natürlich Jungle Hook, um dann ein bisschen zu überbrücken, aber ich glaube, wir werden noch mal das eine Jungle Boy Programm bekommen und dann auch das noch letzte. Mehr diese Transition von Jungle Boy zu Jungle Boy Jack Perry. Also, dass man da auch immer mehr von Jungle Boy weggeht, glaube ich.
Das kann ich mir Ricky Starks bei euch
gut vorstellen. Interessant. Also, hat sich gemacht natürlich mit der Promo gegen MJF, dann auch natürlich mit dem Match gegen Jericho. Ich frage mich, wie sie es weiterspielen, weil ja, natürlich eine Fehde gegen Jericho ist gut, aber auf der anderen Seite haben wir auch bei Eddie Kingston gesehen, so gut eine Fehde gegen Jericho auch sein kann, so schlecht kann sie auch sein am Ende wieder. Also da muss man ganz klar gucken, was damit ist. Weil ich hätte auch eine lange Zeit Daniel Garcia auf dem Zettel gehabt. Aber der hat auch jetzt gerade mit dieser JS-Entwicklung ja sehr stark auf die Bremse getreten, finde ich.
Ja.
Der hat man den Stecker nicht zur richtigen Zeit gezogen.
Ja. Genau. Also Ricky Starks sehe ich als jemanden, der 2023 so in der Upper Midcard quasi rumfäden wird und da auch die größeren Programme bekommen wird. Brauchst du ja auch. Darf man jetzt auch nicht irgendwie unter den Scheffel stellen, sondern brauchst ja solche Leute auch. Aber ich glaube, da wird man langsam vorgehen, den aber jetzt kontinuierlicher präsentieren, als man das in der Vergangenheit gemacht hat. Und ich glaube, dass für den, ich wage jetzt mal die nächste Prognose für 2024, dass der sich 2024 einen großen Gürtel holen wird. Also ich kann mir für 2023 kann ich mir TNT-Titel für den vorstellen. Für 2024 den nächsten.
Würde ich nehmen.
Ja. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, mein Durchstarter dieses Jahr wird Adam Cole.
Aber der ist ja schon
gemacht. Aber ist er wirklich ein Durchstarter?
Nee, der ist ja schon gemachter Mann.
Ach, Junge, wir haben 800 Mal gesagt, dass er nichts erreicht hat in der Kampagne. Auf einmal ist er ein gemachter Mann. Hör mal auf zu labern.
Er hat halt enttäuscht, aber er hat vom Standing her ist er halt einer der absoluten Topstars.
Der hat schon einen eigenen Podcast bekommen hier. Mach mal deinen Jungle Boy Podcast.
Ich spule zurück über unsere ganzen Folgen, wo wir sagen, Mann, Adam Cole hat noch nichts erreicht. Toll, der ist Bret Hart Champion geworden. Juckt keinen. Da soll man was Echtes machen. Ja, meine ich ja. Owen Hart. Der ist Owen Hart Champion geworden.
Mein Gott.
Ich rede nicht über eure Dummheit, dass ich schon die Namen verwechsel. Er ist Hüttern Hot, Durchstarter Adam Cole. Wer was anderes sagt, kriegt einen Schlag gegen die Stirn.
Okay,
dann lass gegen das Cody Rhodes Tattoo.
Genau, gegen das tätowierte Cody Rhodes Tattoo.
Haben wir uns klar zu Ring of Honor und der Kooperation New Japan geäußert eigentlich?
Ja, finden wir kacke.
Ja. Bin ich bei Kai. Können wir jetzt Wünsche sagen für 2023? Ich möchte Ring of Honor aus Dynamite raus haben.
Aus Rampage aber auch.
Und Dynamite und Rampage. Ich will einfach, dass es getrennt wird, weil es schadet einfach diesem Produkt so massiv. Ja.
Aber ich möchte Forbidden Door 2 haben.
Ja, würde ich auch mitnehmen.
Ja. Werden wir auch bekommen, denke ich mal. Also,
verdammt, ich bin mit keiner einer Meinung.
Ja, würde ich aber auch nehmen.
Ach, Moment. Ja. Halt. Ich glaube es nämlich nicht. Egal, was Jericho sagt. Ich glaube, Action Andretti wird kein Durchstarter.
Ja.
Olaf,
bin ich bei dir.
Ich bin auch noch nicht sold, was das angeht.
Okay. So. Dann sind wir uns immerhin da einig.
Genau. Und dann sind wir jetzt aber hier auch an dem Punkt angekommen, wo wir zu ganz, ganz schnellen Predictions kommen, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben. Ich habe einfach so ein paar zusammengestellt und da machen wir jetzt ganz, ganz kurze Antworten drauf. Und ich starte mal wieder bei WWE, nämlich mit Seth Rollins gewinnt die Universal Championship. David. Ja oder nein?
Nein.
Kai?
Nein.
Nein, weil er casht es in 24 ein.
Das wäre auch meine Begründung gewesen.
Gunther gewinnt irgendeine Championship, also Universal oder WWE. Kai.
Nein.
Ja. Ich sag Ende des Jahres ja.
WWE führt eine Trios Championship ein. Kai.
Nein.
Nein.
Ich glaube auch nicht. Roman Reigns zieht sich längere Zeit aus dem aktiven Geschehen zurück, also verliert zum Beispiel beide Belts und geht dann nach Hollywood. Hatten wir übrigens letztes Jahr auch schon. David?
Nein.
Kai?
Nein.
Ich glaube auch nicht. Rey Mysterio beendet nach einem Match gegen Dominik bei WrestleMania seine Karriere und übergibt seine Maske an seinen Sohn. David?
Ja, bitte.
Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr sein wird. Ich könnte es mir nächstes Jahr vorstellen.
Er hat nicht gesagt, welche WrestleMania.
Ach, come on!
Wir machen den Jahresausblick 2023, du Kasper.
Er hat auch nicht gesagt Predictions für 2023, er hat gesagt nur Predictions, deswegen.
Der Podcast heißt Ausblick 2023.
Du wurdest vorhin gefragt, ob CM Punk zur WWE kommt, du hast über AEW geredet.
Ja, ich habe gesagt, der kommt nicht zur WWE, weil. Oder wie David das genannt hat, den WWE-Podcast.
Nee, ich sage einfach, ja, komm. Die Zeit rennt ja davon. Also, er hat vielleicht noch maximal zwei WrestleManias und wäre besser diese als die nächste. Was sagst du denn, Ulf?
Ich glaube, nein. Ich glaube, da warte mal noch ein bisschen mit. Und Kai? Hast du eine Antwort gegeben?
Also ja, ich habe gesagt, ich glaube nicht dieses Jahr.
Okay. Dann machen wir weiter. Ein bisschen videospielig. Wir wissen, dass WWE 2K23 kommen wird, aber wird es auch ein Hit? Wird es besser als der Vorgänger, Kai?
Ich fand den Vorgänger nicht schlecht. Wenn man darauf aufbaut, kann das wieder ein spaßiges Spiel werden. Hit wäre zu hoch gegriffen, aber ich fand es spaßig. Und 23, wenn sie das ein bisschen verbessern, wird es spaßiger.
Ja, wird ein ganz ordentliches Spiel. Und Hit ist, glaube ich, wirtschaftlich wird es auf jeden Fall ein Hit, weil die Spiele verkaufen sich wie Sau. Und wird es auch weiterhin machen. Und ich glaube, es wird auch ein Hauch besser als der Vorgänger. Aber Hit ist für mich von der Qualität noch was anderes.
Bin gespannt. Ich glaube, also es ist ja reine Spekulation, weil es gibt keine Informationen darüber. Ich bin da auch bei euch. Ich glaube, das wird ein gutes Spiel, aber ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie so ein 90er-Ding irgendwo sein wird. Also ich glaube nicht, dass man das so weit umkrempeln kann, dass das jetzt so ein Sport- oder Wrestling-Game Ausrufezeichen wird. Dieselbe Frage können wir gleich auf AEW Fight Forever ummünzen, weil da hat Tony Khan ja auch bekannt gegeben. Das erscheint auf jeden Fall 2023, jetzt aber wirklich. Kai, wird das ein Hit?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird maximal witzig arcadisch.
David, wird's ein Hit?
Ich glaube, nein. Das ist es, glaube ich, eher die ersten Erfahrungen sammeln. Es wird aber auch keine Vollgraupe. Es wird so ein Mittelding. Und interessanter wird dann eher, was man danach macht.
Im besten Falle wird's gut. Und im besten Falle ist es genau das, was David sagt, nämlich eigentlich ein guter erster Teil und auf dem kann man dann weiter fortführen. Aber ich hoffe auch vor allem, dass die AW-Community da wirklich viel kauft, damit eben auch die finanzielle Grundlage dafür da ist, nicht nur die qualitative Grundlage. Tony Khan gibt Verantwortlichkeiten bei Ring of Honor ab und konzentriert sich voll und ganz auf AEW, David.
Ich würde gerne ja sagen, aber ich sag, das passiert leider nicht.
Kai?
Das, was David sagt.
Ich glaub's auch nicht.
Genau.
Kota Ibushi unterschreibt bei AEW und wir bekommen die Golden Elite.
Also mir würden die Golden Lovers schon reichen. Hätte ich sehr, sehr viel Bock drauf. Ich glaube nicht.
David?
Ich glaube auch nicht. Nein.
Ich glaube auch nicht, allein wegen der Partnerschaft mit New Japan. Ich glaube, da werden da tatsächlich ein bisschen Einspruch gegen einlegen. Dann hier auch was für Kai. Die Hardys kehren zu AEW zurück und bekommen ihre letzte große Fehde gegen die Young Bucks. Kai.
Ich sag ja, aber nicht mit Titelgewinn. Der Zug ist abgefahren. Die kriegen nochmal ihr Match und dann ist gut. Und dann soll auch wirklich gut sein, bitte.
Ja, die kriegen nochmal ihr Match, verlieren das, am Ende Handshake, Ende einer Ära.
Könnte ich mir auch vorstellen. Soraya gewinnt die AEW Women's Championship, David.
Leider ja.
Ich glaube auch so Last Resort mäßig. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Hier, mach was.
Okay. Und letzte Frage. Jim Ross beendet seine Kommentatoren.
Was sagst du denn dazu?
Ich glaube auch, dass sie das gewinnt. Ich glaube das auch. Okay. Letzter Punkt hier. Jim Ross beendet seine Kommentatoren-Karriere. Kai.
Ich sag ganz provokant, hoffentlich.
David?
Ich sag ja.
Okay. Ich sage auch ja. Ich glaube, es wird langsam Zeit. Und finaler Punkt. Headlock wird vom Saudi Public Investment Fund gekauft, Kai.
Ich sag ganz provokant, hoffentlich.
Ich sag auch hoffentlich und ich möchte eine Verschwiegenheitsklausel haben mit sehr viel Geld.
Ja, mal gucken. Ich glaube eher nicht. Ja, aber ich glaube, dann sind wir an der Stelle ganz gut durch mit unserem Ausblick 2023. David, möchtest du abschließend noch was sagen?
Nee, ich muss jetzt auf den Dachboden und muss nachschauen, ob es getroffen hat.
Sehr gut. Kai, willst du abschließend noch was sagen?
Würden wir gekauft werden, dann könntet ihr mir genug Geld geben, dass ich mir das Cody-Tattoo stechen lasse. Also vielleicht da noch mal ein bisschen bemühen.
Ey, wenn du die ganze Kohle kriegen würdest, würdest du auch das freiwillig machen, ohne. Da brauchst du noch nicht mal extra Bezahlung.
Ich würde mir das ganzkörpermäßig tätowieren lassen. Vielleicht also 4-mal auf beide Seiten.
Und auf die Stirn.
Auf die Stirn, auf den Nacken auch nochmal.
Ja. Ja, wunderbar. Besser.
Ich glaube, da würde selbst Ulf sich tätowieren lassen.
Und dann nochmal anstellen, die ich sonst nur David zeige. Ich will auch nochmal der Cody-Kopf hinkommen.
Aber dann stehe ich das.
Ey, bei der Summe mir egal.
Okay, ich glaube, bevor es hier noch komplett ausartet, mache ich hier an der Stelle den Deckel drauf. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier bei unserem Ausblick 2023 WWE und AEW. Nächste Woche geht's hier weiter mit Shaggy und meiner Wenigkeit. Wir sprechen über die besten und schlechtesten Royal Rumble Matches. Also da ein bisschen was Nostalgisches im Hinblick auf den WWE Royal Rumble, der auch schon bald vor der Tür steht. Dann sage ich einfach hier an der Stelle wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.